Podcasten.
Ja. Ja, guten Morgen. Es ist 10 Uhr ST, sogar ein bisschen vorbei. Ich habe so den leisen Verdacht, dass das vielleicht nicht alle wirklich mitgekriegt haben, die hierher kommen wollen. Aber ich fange natürlich an, weil das war ja so ausgemacht. Also, wir stecken in diesem Kapitel 2, was einen ganz wesentlichen Teil eigentlich von dieser Vorlesung ausmacht und auch für die Übungen einen ganz wesentlichen Teil des Stoffs liefert und ein vergleichsweise technisches Kapitel ist. Wie gesagt, es gibt eine ziemliche Mischung von eher technischen, programmierlastigen Dingen und dann auch ein bisschen sagen wir, weicheren Themen. Ich habe schon angefangen damit, Server-Side-Scripting am Beispiel von PHP einzuführen. Das war so das, was jetzt in der vorigen Woche in der Vorlesung und auch in den Übungen in der ersten Runde passiert ist. Da haben Sie jetzt 2 Wochen Blatt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und was ich jetzt machen möchte, ist zuerst mal das PHP ganz kurz unterbrechen und ein bisschen in diese Grundlagen einzusteigen, wie das denn überhaupt funktioniert, dass wir sowas wie Webbrowser haben, die interaktive Anwendungen realisieren, was eigentlich genau passiert, wenn ein Client einen Request an den Server schickt, also der Browser einen Request an den Webserver schickt, wie damit Interaktivität realisiert werden kann, auch wie Multimedia in Webbrowsern zurzeit unterstützt ist. Das wird, denke ich, den ersten Teil der Vorlesung heute ausmachen. Im zweiten Teil nehme ich dann das Thema PHP stärker wieder auf und dort wird es dann vor allem um Datenspeicherung innerhalb von PHP-Skripten gehen, was dann letztlich auch wieder ein bisschen mit dieser Browser-Technologie zu tun hat. Ja, diese Webseiten, die, was man da im Adressfeld immer findet, das geht immer mit dem HTTP, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich an, da hat man sich dran gewöhnt, findet irgendwie jeder ganz normal, aber die allermeisten wissen eigentlich nicht so genau, was dieses HTTP denn eigentlich ist und was es bedeutet und vor allem, wie es funktioniert. Deswegen so ein bisschen Details zu dem HTTP. Also, das wissen vielleicht noch die meisten, es kommt von Hypertext Transfer Protocol und ist ein Standard, der von der W3C, vom World Wide Web Konsortium, definiert wird. Also das World Wide Web Konsortium ist im Prinzip eine Non-Profit-Organisation, die eigentlich sich von den Gründern des World Wide Web, dem Berners-Lee und anderen, ausgehend gebildet hat, die relativ lose organisiert ist und die Webstandards, also die wirklich mit dem World Wide Web zu tun haben, pflegt und unterstützt. Die Internetstandards und Übertragungsstandards werden eher von der IETF, von der Internet Engineering Task Force, betrieben. Ja, das ist eine Client-Server-Kommunikation. Das heißt, es sind zwei Computer beteiligt, die zunächst mal eine Datenverbindung miteinander brauchen. Das heißt, der Client öffnet eine TCP-Verbindung zum Server auf Port 80, steht da. Da kommt es jetzt darauf an, wie viel man ein Hintergrundwissen hat dazu. Das kann, wenn man in Rechnernetzen war, müsste einem das eigentlich alles sagen. Wenn nicht, dann müsste man sich vielleicht darüber klar werden, dass da eine ganze Menge zu passieren hat vorher. Ich tippe ja normalerweise eine symbolische Adresse ein, eine Zeichenreihe wie medien-ifi-www-medien-ifi-lmu.de oder sowas. Und zunächst mal funktioniert die Kommunikation aber nur auf der Ebene von Adressen, Netzadressen, IP-Adressen im Internet. Das heißt, es muss zuerst mal ein Domain-Name-Server beteiligt sein, der diesen symbolischen Namen auflöst in eine IP-Adresse. Dann kann erst der Browser mit dieser IP-Adresse sozusagen eine Verbindung aufbauen. Und das Protokoll, das er da abwickelt, nennt sich TCP, Transmission Control Protocol, und ist aus der ganz elementaren Protokollfamilie des Internet. Was das eigentlich macht, das Transmission Control Protocol, ist zwischen zwei Endpunkten, zwei Rechnern, eine zuverlässige Datenübertragungsverbindung einzurichten. In dem Sinn, dass wenn was verloren geht, dass der Empfänger das merkt und dann gegebenenfalls den Fehler korrigiert bekommt, also eine Nachübertragung, dass man eine Reihenfolge der Pakete hat, die sind also durchnummeriert, der Empfänger, wenn eins das andere überholt, was im Internet ja passieren kann, die entsprechend wieder zusammensortieren kann. Also dann habe ich letztlich einfach einen Kanal, über den ich sozusagen Daten von dem Client zum Server schicken kann. Man kann sich das ruhig so vorstellen, das ist wie eine Datei, in die ich dann Text reinschreiben kann und die wird auf der anderen Seite gelesen. Und das ist das, was auf der nächsthöheren Protokollebene dann passiert, nämlich im HTTP-Protokoll. Da schickt der Client einen Request an den Server als Textzeilen und der Server schickt eine Antwort auch als Textzeilen. Und diese Textzeilen, das ist tatsächlich, was da drin stehen muss, das ist tatsächlich dieses HTTP-Protokoll. Vielleicht noch der Port. Diese Portnummern, die identifizieren eigentlich nur für Verbindungen sozusagen, welche Protokolle darüber gefahren werden, also was, welche Art von Protokoll auf höheren Schichten darüber läuft. Und typischerweise wird in dem Server werden eben Requests, die für Port 80 kommen, eben dann auch an den Webserver weitergeleitet, der eben das HTTP-Protokoll bedienen kann. Da gibt es ja andere Software, auch andere Prozesse, die irgendwelche anderen Dinge machen, was weiß ich, Mail-Transfer zum Beispiel. Gut, und also die zwei schicken Nachrichten, der berühmte Request vom Client zum Server und der Response vom Server. Und dann macht der Client seine Verbindung auch schon wieder zu. Das ist nicht unbedingt de facto so, dass er das wirklich machen muss, aber er kann die Verbindung zumindest an der Stelle zumachen. Es gibt keinerlei Vorschrift, dass HTTP jetzt irgendwie mehrere aufeinanderfolgende Request-Response-Paare so einen richtigen Dialog ermöglicht, sondern es ist wirklich bloß was hinschicken, was zurückkriegen und alles ist vergessen. Es gibt kein Gedächtnis an diese eine Kommunikation, die da stattgefunden hat auf der Serverseite. Ja, und ich habe gesagt, es sind Textzeilen, die da hin und her geschickt werden. Das sind HTTP-Nachrichten und die haben alle genau dieses Format. Da gibt es eine Anfangszeile und dann gibt es Kopfzeilen, da können ziemlich viele stehen, kann auch gar keine stehen. Dann kommt immer eine leere Zeile und dann kommt der Zeilenrumpf. Also da könnte man sich jetzt noch ein bisschen weiter ins Detail begeben, aber da will ich jetzt nicht weiter, der Nachrichtenrumpf, nicht weiter einsteigen, wie ein Zeilenende ausschaut. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten mit Carriage Return und Line Feed. Soweit will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber es sind im Prinzip Textzeilen wie in der Textdatei. Und ein typischer Request schaut zum Beispiel so aus. GET, das ist ein Beispiel für die Initial Line, das ist ein sogenannter GET-Request. Dann steht hier der Dateiname, Pfadname auf dem Server und dahinter steht das Protokoll, in dem Fall HTTP 1.1. Es gibt zwei Versionen im Wesentlichen, 1.0 und 1.1 und in der Regel wird 1.1 benutzt. 1.0 unterstützen die Server heutzutage aber auch noch alle. Und gerade wenn man 1.1 benutzt, muss man dann in der ersten Kopfzeile oder eine Kopfzeile angeben, in der der Host nochmal benannt ist. Man fragt sich jetzt, wieso steht bei GET eigentlich nur der Pfadname? Nun ja, es ist ja zunächst mal der Name des Hosts, sozusagen des Rechners, des Servers, ist ja aufgelöst worden, schon eine IP-Adresse. Das heißt, der Browser redet ja schon mit einem spezifischen Rechner. Deswegen ist das schon sozusagen aufgebraucht, diese Information. Das wissen wir ja schon, dass wir mit dem Rechner reden. Man schreibt ihn trotzdem nochmal in diese Kopfzeile rein, weil es die Möglichkeit gibt, dass ein Server verschiedene Hostnamen, verschiedene Domains sogar bedient. Da könnte irgendein anderer, was weiß ich, vielleicht nicht ifi-lmu.de, sondern ifkw-lmu.de oder so, könnte ja auf dem gleichen Server sein zum Beispiel. Und dann ist es für den Request natürlich wichtig, dass man die auseinanderhalten kann. Multi-Homing heißt das. Ja, und dann kommt eine leere Zeile, die sieht man nicht so richtig. Also ich habe jetzt deswegen extra mal markiert. Der HTTP-Request enthält immer diese leere Zeile, weil dann der Nachrichtenrumpf kommen könnte. Beim GET-Request kommt aber kein Nachrichtenrumpf, da ist nur diese leere Zeile da. Also ein extrem simples Format. Das ist jetzt das, was passiert, wenn wir im Browser das tun, was wir letzte Woche gemacht haben. Wir haben da Localhost, dann in meinen privaten Webseiten auf dem Server, der hier auf dem Rechner läuft, der unter Localhost ja auch angesprochen wird, dann eben so ein ganz einfaches Hello World PHP-Skript angesprochen, Hello PHP. Dann schickt also dieser Browser hier genau diesen Request raus. Jetzt einfach aus dem Browser genommen. Der kann natürlich mit einem anderen Browser auf einem anderen System ein bisschen anders ausschauen. Den kann man noch ein bisschen weiter zerlegen hier. Man sieht schon, Message Body ist keiner da, wie vorher bei unserem ganz kleinen Beispiel auch. Aber es sind jede Menge Header da. Get, da der Pfadname HTTP 1.1, das kennen wir. Aber dann gibt es hier noch eine Reihe weitere Header. Accept ist ein interessanter Header, weil der Browser natürlich ja Nachricht zurückkriegt von dem Server. Und der muss dem klar machen, was sind denn die möglichen Sprachen, in denen überhaupt geschickt werden darf, in denen die Antwort formuliert werden darf. Und hier steht, bevorzugt wird hier Textformat, in dem HTML geschickt wird, oder Application XHTML, also XHTML plus XML, also sprich HTML oder XHTML sind die zwei Dinge, die zunächst mal bevorzugt akzeptiert werden. Und dann kommen noch zwei weitere, also die Liste von akzeptierten Formaten ist mit Komma abgetrennt hier. Und jetzt kommt noch ein Application XML und da steht hinten dran mit Strichpunkt angefügt Q gleich 0,9. Das sind Prioritäten sozusagen. Die ersten beiden, die waren Priorität 1. Das hier ist Priorität 0,9 sozusagen. Er kann also auch mit XML was anfangen. Wenn es möglich ist, will er aber bitte das XHTML oder das HTML. Und zur Not kann man ihm aber auch alles schicken. Das heißt, mit Q gleich 0,8 kann er, wird nochmal das niedrigere Prioritäten beliebiges Format zugelassen. Und dann schauen kann, ob er damit zurechtkommt. Und so kann man also dort, kann der Browser sozusagen, je nachdem wie er ausgestattet ist, hier eben verschiedenste Formate zunächst mal anfordern, auch dem Server die Möglichkeit geben, dass er das richtige Format für den Browser an der Stelle wählt. Dann ist es ja so, dass man manchmal bei XML-Dateien zum Beispiel oder bei JPEGs oder sowas, ne, bei JPEGs sind schon, aber bei bestimmten anderen binären Bildformaten, dass man die zunächst mal komprimieren will. Da gibt es also bestimmte Dekompressionsverfahren, die der Browser unterstützt, die gibt er an. Dann sagt er, welche Sprache im Sinn von natürlicher Sprache akzeptiert, das ist in dem Fall Englisch. Dann kommt was Gemeines, Connection Keep Alive. Das widerspricht ein bisschen dem, was ich vorher gesagt habe, darum habe ich da so gezögert. Wenn der Request beantwortet ist, dann wird normalerweise die Verbindung abgebaut und hier wird genau das Gegenteil gesagt, da wird zwar die Verbindung erhalten bleiben. Das heißt aber nicht, dass sozusagen fortlaufender Dialog über die Verbindung gemacht wird. Das heißt nur, dass die Verbindung zunächst mal nicht aufgelöst wird, weil es ja relativ wahrscheinlich ist, dass der Browser hinterher zu dem gleichen Server nochmal einen Request schickt und man sich damit Arbeit sparen kann, einfach Ressourcen sparen kann. Darum macht man das, dass man mehrere, hat man typischerweise auch mehrere Verbindungen zu mehreren Hosts, mit denen man in letzter Zeit zu tun hatte, offen, dann einfach um die Performance ein bisschen zu verbessern. Ja, den Host haben wir schon angeschaut und jetzt verrät er auch noch, wer eigentlich ist der Browser. Da steht also drin, dass das Safari 5.1.1 ist, kurz gesagt. Das ist ein bisschen kryptisch formuliert, woran man dann auch so ein bisschen merkt, wenn man es genau anschaut, was die Historie von Safari ist. Der gibt sich also als Mozilla 5.0 aus, das heißt, der basiert tatsächlich auf der Mozilla-Software und hat dieses Apple WebKit auf der Gecko-Basis. Letztlich da hinten steht es aber dann irgendwann mal Version 5.1.1 Safari. Das passiert alles in dem Request, ohne dass sie irgendwas dazu tun. Das ist also auch der Grund, warum natürlich der Server problemlos erkennen kann. Haben Sie vielleicht schon öfter mal gemerkt, dass wenn Sie auf eine Webseite gehen, dass der erkannt hat, dass Sie von Windows oder von macOS auskommen, wenn gleich die richtige Software angeboten wird oder sowas. Das liegt daran, dass in dem Request von vornherein schon drin steht, welcher Browser hier benutzt wird und damit natürlich auch eine ganze Menge Informationen mehr. Es steht ja da kodiert sogar noch mehr drin, nämlich nicht bloß, dass es Safari, sondern ist, dass es macOS 10 Version 10.6.8 ist, auf dem das Ganze läuft. Also schon eine ganze Menge eigentlich, was man so preisgibt, ohne das richtig zu merken. Gut, diesen Text schickt der Browser Safari an den Localhost, also an den Apache-Server in dem Fall, der einfach ein Prozess ist, der auf dem gleichen Rechner läuft. Und der Apache-Server schickt was zurück. Und da ist immer eine erste Zeile natürlich, genauso wie der Request mit einer Zeile GET anging, so geht das auch mit einer Zeile an, die immer HTTP-1.1, also HTTP mit der Versionsnummer, anfängt. Und dann kommt eine Zahl und dann auch noch ein kurzer Text, der das beschreibt. Also die Zahl ist der Statuscode Und wenn alles gut geht, dann steht da als erste Zeile HTTP 1.1.200 OK. Wenn es schief geht, steht eine Zahl, die man auch häufig schon mal gesehen hat, 404 für nicht gefunden. Es steht auch nochmal dahinter, not found. Da gibt es eine lange Liste von möglichen Statuscodes. Die sind grob strukturiert in 5 Gruppen. Es gibt reine Benachrichtigungen, die gehen mit 1 an, haben dann 2 Stellen dahinter. Es gibt Erfolgsmeldungen, die gehen mit 2 an und 200 ist die normale Erfolgsmeldung. Es gibt welche, die gehen mit 3 an, die haben was damit zu tun, dass man eine Umleitung auf eine andere URL haben will. Insbesondere gibt es in HTTP 1.1 die 303, dass man verweist auf eine andere URL, in dem eigenen Header-Location das mitgibt. Dann gibt es die ganzen Fehler, 4, unter anderem 404, Datei nicht gefunden. Und die 5er, das sind, also 4er und 5er sind beides Fehler. 4er sind welche, bei denen der Client schuld ist und 5er sind welche, bei denen der Server schuld ist. Wobei 404 sagt sozusagen, der Client ist schuld, weil er den falschen Dateinamen angegeben hat. Also deswegen ist es ein Client-Side-Error. Ich gebe das so im Detail mal, durch, dass man sieht, was an Informationen eigentlich da ist. Weil es ist ja was ganz anderes, als wenn wir jetzt auf einem Rechner programmieren und unseren Datenbestand, den wir haben, sozusagen voll unter Kontrolle haben. Jetzt haben wir so ein verteiltes System und ein bestimmtes Protokoll, das den Client und den Server verbindet. Und da gehen bestimmte Informationen drüber und bestimmte nicht. Und was in dem Protokoll drin ist, das kann man natürlich dann in der Anwendung auch ausnutzen. Also zum Beispiel kriege ich eben natürlich raus im Browser, ob das erfolgreich war, eine Datei aufzurufen oder nicht. Ich kriege zum Beispiel auf der Serverseite raus, welchen User Agent, also welchen Browser, welche Software der Client benutzt. Ja, jetzt muss man natürlich noch weiterschauen, was schickt der Server zurück? Wenn Sie zu den eher experimentierfreudigen Leuten gehören, dann können Sie das alles tatsächlich auch ausprobieren, indem Sie zumindest, wenn Sie auf Zugang zu einer Unix-Shell haben, was ja auf vielen Systemen möglich ist, einfach Telnet und irgendeinen beliebigen Host, das kann jetzt Ihr lokal installierter Apache-Server sein, wenn Sie das gemacht haben, oder auch, wenn Sie am Internet hängen, eben irgendeinen Host draußen in der Welt, indem Sie dem seinen Namen angeben und dahinter 80 für den Portnamen, für die Portnummer angeben, dann kriegen Sie im Prinzip eine Möglichkeit, Text einzugeben. Und dort können Sie dann wirklich tippen, GET und den Pfadnamen und HTTP 1.1 und in dem Moment, wo Sie dann hinter dem GET diese leere Zeile tippen, nicht vorher, wird auf der anderen Seite verstanden, dass das ein GET-Request ist und dann sehen Sie, was der Server zurückschickt. Daher stammen auch die meisten von diesen Beispielen, die ich habe, dass ich da eben wirklich mir das sozusagen ausgelesen habe, was da zurückkommt. Also jetzt wenn man jetzt eine HTML-Seite zurückbekommt von dem Server, also zum Beispiel von diesem Apache-Server, der jetzt hier bei mir lokal auf dem Rechner installiert war, dann kommt HTTP 1.1.200 okay, also wir haben die Seite. Und dann kommen wieder ein paar so Kopfzeilen. Das ist genau das gleiche Format. Und wieder die Leerzeile und dahinter kommt dann wirklich ein Message-Body. Und der Message-Body ist eben tatsächlich das HTML. Das habe ich jetzt nicht komplett ausgeschrieben, wird kann auf die Folie gehen. Aber da wird wirklich Zeile für Zeile das HTML geliefert. Und oben in den Kopfzeilen stehen andere sinnvolle und wichtige Informationen. Zum Beispiel ein Zeitstempel. Wann ist das Ganze denn passiert? So ähnlich wie der Browser seine Software identifiziert hat, macht das der Server auch. Der sagt, wer er ist. Der sagt hier, also er ist ein Apache 2.2.20, läuft unter Unix und sagt auch noch, welche Module dort installiert sind. Also insbesondere das SSL für die sicheren Webverbindungen ist installiert und was uns besonders interessiert, PHP 5.3.6 ist auf dem Apache dort installiert. Er sagt, wann diese Datei, die er überträgt, zuletzt verändert wurde. Das heißt, man kriegt als Client, als Browser, kriege ich mit, was das aktuelle Alter sozusagen dieser Datei ist, Änderungsdatum, die wieder aus dem Dateisystem natürlich ausgelesen wird. Dieses Tag weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das genau ist. Accept Ranges in Bytes, Länge in Bytes dann angegeben. Das heißt, die Länge wird in Bytes gemessen, 217 Zeichen. Das heißt, es muss wirklich von dem ersten kleiner Zeichen bis zum letzten größer Zeichen. Wenn man das durchzählt, ist diese HTML-Nachricht da hinten dran 217 Zeichen lang. Und es steht auch, in welchem Format das abgelegt wird, nämlich als HTML-Textdatei. Das heißt, es ist wirklich einfach bloß ja, die HTML-Datei mit diesem organisatorischen Kopf vorne dran. Ja, jetzt sind das ja ganz statische Webseiten, die wir da angeschaut haben. Wir wollen ja interaktive Webseiten, da habe ich ja groß versprochen, und wir haben mit PHP auch angefangen, so eine Funktion, Fibonacci, da zu programmieren. Und der Stand, wo wir eigentlich gesteckt waren, war, dass wir diesem Fibonacci einen Parameter mitgeben wollen und von der Webseite aus sagen wollen, da füllen wir irgendwie ein Feld aus und das wird dann berechnet. Ja, wie geht das? Dazu muss ich Parameter von meinem Browser an den Server übertragen und das muss natürlich auch irgendwie über das Protokoll rüber. Und deswegen habe ich sie auch schon mal vorige Woche ein bisschen mit dem CGI vertraut gemacht. Es gab ja dieses Common Gateway Interface, das ist das erste Mal serverseitige Interaktivität bereitgestellt hat. Und aus dem haben sich so Konventionen entwickelt. Die sind nicht Bestandteil des HTML-Protokolls, sondern das sind extra Namenskonventionen, die von der meisten Software, insbesondere jetzt von unserem PHP-Modul, das in der Server-Software drin ist, interpretiert und beachtet werden. Und die Syntax, die haben Sie bestimmt schon ganz oft gesehen, aber vielleicht noch nie so richtig im Zusammenhang mal sich bewusst gemacht. Die Syntax funktioniert so, dass man die URL quasi missbraucht und an die hinten was anhängt, was die Parameter transportiert. Das heißt, ich sage nicht nur, wo steht das PHP-Skript, diesen Pfadnamen, sondern ich schreibe dahinter auch noch die Parameter, die ich diesem Programm mitgeben will. Und abgetrennt ist das mit einem Fragezeichen. Das macht keinen besonderen Sinn, dass das Fragezeichen ist. Das ist einfach eine Konvention, die bei CGI mal eingeführt wurde. Und wenn ich jetzt einem bestimmten Parameter einen Wert zuweisen will, zum Beispiel für mein Fibonacci-Programm eine Variable FIP-Input auf 12 setzen will, dann kann ich dahinter schreiben, FIP-Input ist gleich 12. Und wenn ich noch mehr Parameter setzen will, dann schreibe ich mit einem Kaufmanns- und hintereinander eben Gruppen von solchen Parametern. Dann kann ich also noch, was weiß ich, Ausgabe gleich 1 oder sonst was dahinter schreiben. Wenn ich eine Zeichenreihe übergeben will, sagen wir, ich will einen Namen übergeben, der aus Name und Vorname besteht und da ist ein Leerzeichen dann drin, dann schreibt man keine Anführungszeichen, sondern man schreibt wirklich den Parameter Variablennamen ist gleich und dann den String ohne irgendwelche Anführungszeichen und ersetzt die Leerzeichen durch ein Plus. Und wenn irgendwas anderes drin ist, was jetzt nicht in ASCII gut wiederzugeben ist, irgendwie ein Zeilenvorschub oder irgendwelche Sonderzeichen aus anderen Alphabeten, dann kann man das mit Prozent und einer Nummer, Hexadezimalzahl kodieren, wobei welche Kodierung da benutzt wird, in dem verwendeten Character Set beschrieben ist und das kann man auch wieder über einen Header einstellen, ob da zum Beispiel Unicode benutzt wird oder irgendwas anderes. Also wie schaut das jetzt aus, wenn ich so einen Parameter habe? Ich habe dann werde das gleich auch ausprobieren. Das ist ein PHP-Skript, das ich noch nicht hergezeigt habe, das schauen wir gleich an. Das ist also diese Fibonacci-Funktion in einer Version, die Parameter akzeptiert. Und wenn ich dieses Ding, das heißt jetzt mal Fibonacci 2b, PHP, wenn ich dieses anspreche und dahinter schreibe Fragezeichen FIP-Input gleich 12, ansonsten ist es ein ganz normaler GET-Request, dann kann der Response tatsächlich auf diese Parametereingabe reagieren und die HTML-Datei eben zurückschicken, die nun diesem Parameterwert entspricht. Also was da passiert ist, ist, dass auf der Serverseite jetzt das PHP-Programm natürlich angesprochen wurde und das PHP-Programm rechnet ja diesen HTML-Text erst aus, der hier ausgegeben wird und in dem steht eben tatsächlich die Fibonacci-Funktion programmiert drin und die hat jetzt den Wert 12 eben verarbeitet und ausgerechnet, dass Fibonacci von 12 gleich 144 ist. Das können wir vielleicht auch mal praktisch kurz anschauen. Wenn wir jetzt hier auf den Localhost gehen, schauen wir mal. Ja. hier schon. Fibonacci 2b. Und ich glaube, das heißt schon Fib-Input. Oh, ja, jetzt habe ich... Ja, ist auch interessant, ich habe das jetzt aufgerufen, zu schnell drauf getippt. Und dann hat er natürlich keinen Parameterwert gehabt und hatte das als 0 interpretiert. Also jetzt habe ich hier dort oben Fib-Input gleich 20 einfach hinter dem Fragezeichen hingeschrieben und es wird die 6765 ausgerechnet. Das heißt, das ist jetzt wirklich über die Kommando, über die Adresszeile hier quasi, kann ich hier einstellen, von welcher Zahl ich die, das Fibonacci ausgerechnet haben will. Und natürlich, wenn die Zahlen größer werden, dauert das Rechnen auch ein bisschen länger. Also das ist das, was hier in der Praxis dann sozusagen passiert. Ich führe das bloß deswegen vor, um Ihnen nochmal bewusst zu machen, diese Parameterübergabe ist tatsächlich was ganz einfach über dieses schlichte HTTP-Protokoll geht. Da hängt bloß mit Fragezeichen dort hinten was dran. Ein String nach bestimmten Konventionen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil es die Get-Methode und die Post-Methode gibt. Das haben wir gerade angeschaut. Get-Methode funktioniert also so, dass ich die Parameter eben, diese Variablen, kodiere und dort in die URL reinhänge. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also ein großer Vorteil ist, dass ich das machen kann, was ich gerade gemacht habe. Ich kann einfach mit einem Browser, ohne dass ich irgendwie jetzt ein spezielles HTML-Formular oder irgendwas bräuchte, kann ich direkt das Programm ansprechen. Nachteil ist natürlich, dass das, wenn das ein komplexer Request wird, dass das furchtbar viel Zeugs zu tippen wird. Und das ist natürlich auch ein bisschen arg viel Freiheiten sozusagen lässt für Leute, die mit dem Programm experimentieren wollen und vielleicht ausprobieren wollen, ob bei bestimmten Eingabewerten irgendwie ein Fehler auftritt, den man ausnutzen kann. Ja, es gibt eine zweite Methode, die heißt Post. Das ist ein bisschen ein komischer Name. Letztlich denkt man im ersten Moment, wenn man Get und Post hört, so ungefähr Get ist irgendwie Lesen und Post ist Schreiben. Dem ist aber nicht so. Post heißt im Prinzip auch, ich hole mir, es ist nach wie vor ein Request, ich hole mir die HTML-Seite, aber ich gebe noch bestimmte Informationen mit dazu. Das heißt, wenn Sie sich recht erinnern, war die Get-Methode, also das Get, der Get-Request recht simpel. Da stand Get, Pfadname, und dann noch ein paar Header und eine Leerzeile und kein Message-Body, also kein Rumpf. Bei der Post-Methode ist es anders. Dort steht wirklich ein Rumpf hinten dran, ein HTTP-Nachrichtenrumpf. Und in dem steht tatsächlich drin, was wir dem Server jetzt weiter noch an Informationen sagen wollen. In unserem Fall ganz speziell, welche Variablen auf welche Werte gesetzt werden sollen. Und der Webserver liest nun diesen Nachrichtenrumpf ein und interpretiert den im gleichen Stil wie der Browser, wenn er die Response kriegt, eben den HTML-Text aus dem Nachrichtenrumpf rausliest. Auch da ist es, bei beiden Methoden ist es so, dass die Codierung, wie die Variablen jetzt verpackt werden, dass das nicht in HTTP beschrieben ist, sondern eigentlich zum Beispiel im HTML-Standard bei den Formularen so ein bisschen beschrieben ist. Für die Get-Requests haben wir uns schon angeschaut, wie es da geht. Für Post-Requests kann ich zwei verschiedene Methoden, Codierungsmethoden angeben in einem bestimmten Header, nämlich in einem Content-Type-Header. Da gibt es zwei Verfahren. Das eine ist, nennt sich, ist dann wieder als MIME-Type beschrieben, Application XWWW-Form-URL-Encoded, sprich nach den CGI-Konventionen, wie wir es gerade beim Get auch hatten. Und das andere ist Multipart-Form-Data. Da werden die Daten hintereinander in Blöcken sozusagen übertragen mit einem Separator dazwischen. Das ist interessant, wenn man größere Datenmengen hat. Deswegen ist der Post-Request, dass wenn man jetzt sagen wir, ein Bild übertragen will als Parameter des Requests, ist der Post-Request definitiv besser. Den kann ich ja schlecht in das Bild in die URL reinkodieren. Da wird wahrscheinlich auch das eine oder andere überlaufen. Da mache ich stattdessen dieses Multipart-Form-Data und kann dann sogar eine Binärdatei dort unten anhängen. Das ist wie so ein Attachment in der E-Mail, daher kommt übrigens das Multipart übrigens auch. Also ein Post-Request mit Parameter, der schaut also so aus zum Beispiel. Ich habe genauso die erste Zeile, Post, da steht der Pfadname und HTTP natürlich, Host Localhost. Und jetzt steht hier Content Type XWWW-Form-URL encoded. Und nachdem hier jetzt wirklich ein Nachrichtenrumpf dran steht, muss auch eine Content Length angegeben sein. Das sind nämlich genau 11 Zeichen hier. Die wird dort angegeben und dann schreibe ich nach der berühmten Leerzeile einen Nachrichtenrumpf und das ist genau wieder das gleiche wie vorher, FIP Input gleich 12. Und das funktioniert genauso. Also ich, ja, ist vielleicht ein bisschen zu kindisch, aber man kann es wirklich ausprobieren. Wenn ich jetzt Telnet Localhost 80 mache und wirklich genau diese Dinge hier eintippe der Reihe nach, dann kommt exakt der gleiche Response zurück wie vorher bei dem GET-Request, den ich wirklich vorgeführt habe. Das heißt, in dem Fall kriegt sozusagen das PHP-Programm nicht wirklich mit, sozusagen auf welche Art und Weise der Request formuliert worden ist, ob das so oder so die Parameter übertragen worden sind. Das heißt, es ist genau diese Response, HTTP 200, okay, Datei gefunden, natürlich ein anderer Zeitstempel, weil es später ist, das ist der einzige Unterschied, und ansonsten genau die gleiche HTML-Datei, die eben für FIP 12 den Wert ausgerechnet hat. Also das ist ganz wesentlich, dass es diese zwei verschiedenen Arten gibt von Requests, und das merken Sie auch, wenn Sie jetzt mit irgendwelchen Webanwendungen zu tun haben, schauen Sie mal ein bisschen aufmerksam in die Adresszeile, also wenn Sie zum Beispiel mit Google arbeiten und dort irgendwelche Suchanfragen eingeben, dann sehen Sie, dass dort also eine ganz beachtliche Adresszeile aufgebaut wird, wo eben mit den Fragezeichen abgetrennt nach den Konventionen eben komplexer GET-Request gebaut wird. Es gibt andere Seiten, häufig bei irgendwie vertrauenswürdigeren Seiten, bei Homebanking oder so, dort sehen Sie dort oben gar nichts, da bleibt einfach immer die gleiche Adresse stehen, obwohl Sie da irgendwas eingeben und mit der Seite interagieren und natürlich Parameter irgendwie übertragen werden müssen, kann gar nicht anders sein. Das bedeutet, dass die Parameter über den Post-Request übertragen wurden. Das sehen Sie als Benutzer eigentlich schon, weil Sie die Auswirkungen von GET ja sozusagen in Ihrer Browser-Adresszeile sehen können. Kann also durchaus ganz hilfreich sein, das zu wissen. Ja, jetzt habe ich immer noch behauptet, dass diese Fibonacci 2b PHP das einfach tut. Die muss man natürlich jetzt auch mal verstehen. Das ist jetzt ein kleiner Sprung in PHP rein. Das ist also diese Datei, die wir gerade aufgerufen haben. Ein PHP-Programm sozusagen, aber natürlich zunächst mal HTML-Code. Die Kopfzeilen dort oben, Doctype und so weiter und Head habe ich weggelassen auf der Folie. Und im Wesentlichen wird also gesagt, dass das halt eine schöne HTML-Seite ist. Und hier ist dann der tatsächliche PHP-Code. Und in dem ist das, was uns wirklich interessiert, diese Abfrage hier. Es gibt eine Variable, $_request, in der stehen alle Informationen drin, die wir uns aus dem Request rauslesen können. Insbesondere, das ist ein assoziatives Array, insbesondere stehen da alle Variablen, die in dem Request gesetzt worden sind. Das heißt, wenn ich über $request FIP Input abfrage, dann kriege ich genau das, was je nachdem, ob das mit GET oder POST gemacht worden ist, dem FIP-Input zugewiesen wurde. Das heißt, wenn der FIP-Input gleich 12 stand in meinem Request, dann steht jetzt hier, wird jetzt diese Variable $FIP-Input auf 12 gesetzt. Und drunter die Funktion FIP, die habe ich jetzt nicht mehr wieder ausprogrammiert. Ich hoffe, dass wir das inzwischen wissen, wie die Fibonacci-Funktion geht. Und jetzt mache ich Echo auf FIP von 12 ist gleich, ich schreibe wirklich hin, FIP von 12 ist gleich und dann rechne ich es auch wirklich aus, FIP von FIP Input, man gibt es auch mit Echo aus und mache eine neue Zeile. Und dann habe ich hier unten, das werden wir uns gleich auch noch anschauen, noch einen Link angelegt, mit dem ich was eingeben könnte, der ist im Moment vielleicht noch gar nicht so furchtbar wichtig. Also dieses Request Array ist das, was uns interessiert. Ich habe behauptet, das PHP-Programm würde das nicht wissen, ob es über GET oder POST geht. Das stimmt nur, wenn es so formuliert ist. Das kann sehr wohl auch unterscheiden. Es gibt nämlich drei Arrays. Es gibt dieses Request-Array, es gibt ein GET-Array und ein POST-Array. Und ich kann tatsächlich nachschauen, ist es im GET-Array drin, ist es im POST-Array, ist es im Request drin. Alles, was in einem der beiden ist, ist auch im Request. Das heißt, ich kann nachschauen, könnte jetzt nachschauen, wenn dieses der FIP-Input in dem GET-Array gesetzt ist, Dann ist er auch im Request gesetzt, dann ist es über den Get, in die Get-Methode gekommen, ist im Post-Array gesetzt, das ist über die Post-Methode gekommen. Und wie gesagt, ich kann durch Array-Abfrage, durch dieses assoziative Array, kann ich das rausholen. Da gab es in früheren Versionen von PHP, ich habe aufgeschrieben, welche Version es aufgehört hat, bei bis 4.2.0 genau, gab es da eine deutlich einfachere Methode. Dort konnte ich nämlich in PHP direkt auf diese Variablen zugreifen. Und die waren einfach gesetzt, konnte es einfach $fib-Input benutzen jetzt und das hatte den richtigen Wert, der über den Request gesetzt war. Das Ganze ist allerdings ein bisschen kritisch, weil natürlich kein Unterschied gemacht wurde auf die Art zwischen internen Variablen des Programms und welchen, die extern über GET sozusagen vom Browser übers Netz gesetzt werden. Das heißt, prinzipiell wäre vorstellbar, dass ich in meinem PHP-Programm intern irgendwelche Variablen habe, deren Namen ich eigentlich niemand sagen will. Zum Beispiel ein bullsches Flag, das überprüft, ob die Autorisierung für irgendeinen Schritt erfolgreich war oder nicht. Authorization successful. Und wenn es blöd läuft, kriegt es jemand raus oder errät den Namen und gibt das über die Adresszeile im Browser oder über Telnet ein und kann praktisch diese Variable setzen von außen. Und wenn die Programmlogik dann noch entsprechend ist, kann es tatsächlich passieren, dass dann plötzlich Funktionen autorisiert werden, obwohl sie nicht autorisiert sein sollten, also dass ein Sicherheitscheck übergangen wird. Das ist also blöd, wenn sowas möglich ist, deswegen hat man das auch in PHP verboten. Allerdings hat man da jetzt so eine gemeine Falle. In der PHP-Server-Konfiguration kann man typischerweise noch einstellen, dass das alte Verhalten noch möglich ist und was so die Web-Administratoren natürlich gern machen. Sie haben gern Kompatibilität mit alten Skripten. Das ist ja auch ärgerlich, wenn die nicht mehr laufen. Also wird das sehr oft aktiviert, dass das alte Verhalten noch geht und dann können natürlich wieder Leute noch Skripte nach dem alten Stil schreiben und so weiter. Also dieses Loch ist immer noch so ein bisschen offen. Das ist jetzt vielleicht nicht so furchtbar wichtig, das zu wissen, aber es ist so ein schönes Beispiel dafür, wie doch ganz feine Kleinigkeiten in so einer Sprache, in so einer serverseitigen Sprache, dann einen Zusammenhang zu Sicherheitsfunktionen letztlich haben. Und wir haben ja auf dem Web haben wir ja doch das Problem, dass jeder auf unsere Programme zugreifen kann. Insofern sind die Sicherheitsfragen halt viel wichtiger und interessanter als bei normalen Programmen. Ja, zum World Wide Web gehört natürlich HTML. Und in HTML gibt es ja ein Element, das Sie hoffentlich kennen, nämlich die Formulare. Das ist bloß noch so eine Erinnerung. Da gibt es dieses Form-Tag und darunter gibt es irgendwie verschiedenste Input-Möglichkeiten, wenn man Type und Namen angibt, Checkboxen, Radio-Buttons, Textzeilen, Dateiauswahl, Dialog, Knöpfe und so weiter oder auch Pop-up-Menüs für die Auswahl. Und ich denke, das müsste man eigentlich so grob als Grundkenntnisse von HTML voraussetzen können. Ich habe nochmal ein Beispiel gemacht, in dem man das so ein bisschen sieht. Ganz typischer, ganz typisches Formular. Was ist das für eins? Label, Name, Input, Text. Also Name wird rausgeschrieben, es wird ein Textfeld angegeben. In der Länge von 10, dann wird das Sex rausgeschrieben, werden drei Input-Elemente angegeben, wovon jetzt zwei natürlich bloß damit zu tun haben, nämlich zwei aufeinanderfolgende Radio-Buttons, die haben den gleichen Namen hier, Name-Attribut Sex, und der eine wird mit Beschriftung Male, der andere mit Female versehen, das heißt, ich habe also zwei Radio-Buttons, wo ich das Geschlecht angeben kann, und es kann, was Radio-Buttons sind, nur einer von beiden geklickt werden. Und dann habe ich noch eine Checkbox, wo ich angegeben kann, ob ich verheiratet bin. Und da wird gesagt, wenn die gecheckt ist, dann ist der Wert Yes. Und dann habe ich noch einen Submit-Knopf. So, wenn ich jetzt diese HTML-Form aufrufe, mal schauen, ob ich die finde, dazu muss man jetzt gar nicht, müsste man jetzt gar nicht über den Server gehen. Ein Example HTML, genau. Geht aber über den Server natürlich auch schön. Dann kommt also das hier raus, Name, da kann ich irgendwas eingeben. Was hatte ich da? Max Muster. Kann wahrscheinlich männlich angeben, verheiratet oder auch nicht. Submit. Und was man sieht, ist, dass dieses Formular jetzt dort oben eine Adressinformation sozusagen generiert hat. Das ist einfach ohne, dass jetzt auf der Serverseite irgendwas gewesen wäre. Also man sieht, das PHP-Skript, das da angesprochen wird, existiert gar nicht. Also das hat jetzt nur der Browser gemacht. Dadurch hat das Formular oben diese Kopfzeile produziert, die auch auf der Folie steht, auf der Folie wiedergegeben ist. Das heißt, hier unten steht sie nochmal in groß. Da wird dieses PHP-Skript aufgerufen mit Fragezeichen, Name gleich Max, Leerzeichen ist durch Plus ersetzt worden, Muster. Dann ist das also ein Parameter-Wertpaar in Variablenbesetzung. Sieht man, dass dort oben hier ein bisschen gemein Name gleich Name oder Name gleich Name, wie auch immer, steht. Das heißt, das ist der Variablen-Name. Name. Und dann gibt es hier den Namen für die Variable 6, wobei es da die zweimal vorkommt, weil es die beiden möglichen Werte Male und Female gibt. Dementsprechend steht das auch hier, Value, Male, Female, 6 gleich Male und dann steht Married gleich Yes, weil es dort unten eben noch hier Name gleich Married steht und hier Value gleich Yes. Das heißt, mit meinem Formular gebe ich sozusagen die Namen der Variablen, die in so einem GET-Request dann übertragen werden, fest und auch die Werte und habe damit also die Möglichkeit, jetzt habe ich sozusagen das gesamte Gebäude beisammen, habe ich die Möglichkeit, in meinem HTML-Formular Werte einzugeben, die dann so kodiert in einem GET-Request zum Beispiel übertragen werden und dann von dem PHP-Programm ausgelesen werden können, zum Beispiel durch das GET-Array oder durch das REQUEST-Array und dann dort wieder in PHP-Variablen Werte verwandelt werden. Man sieht, da oben standen auch noch interessante weitere Sachen. Dort stand Method Get. Das heißt, dort steht wirklich drin, dass die Get-Methode benutzt werden soll. Und man kann hier auch den Encoding-Type angeben, was bei Get jetzt nicht so wichtig ist. Da wird immer dieser Encoding-Type benutzt, dass das URL kodiert wird. Aber wenn ich jetzt Post hinschreibe, könnte ich hier also auch den Encoding-Type angeben. Also im Prinzip ist das, wie so interaktive Seiten dann funktionieren. Ich habe eine HTML-Seite, in der interaktive Elemente sind, zum Beispiel Formulare, und die ruft dann eine Skriptseite auf, indem an dem Formular ein Action-Attribute dran ist, wo immer die Serverseite angibt, zum Beispiel die PHP-Seite, um die es geht. Dann kann ich mit Method sagen, jetzt soll es mir Get oder Post machen. Wenn ich nichts sage, wird es immer mit Get gemacht. Und ich kann die Codierung für die Parameter angeben. Und wenn ich nichts mache, dann werden CGI-Konventionen genommen. Und ansonsten kann ich hier zum Beispiel auch schreiben, ich will das als Multipart-Form-Data haben. Und das ist vielleicht jetzt noch das letzte Beispiel von dieser Sorte. Wenn ich HTML schreibe, sowas, Action gleich Test PHP, und jetzt mal das genaue Gegenteil, ich sage die Methode Post und Codierung ist Multipart-Form-Data, dann kommt ein HTTP-Request raus, den ich normalerweise nicht sehe, sondern der vom Browser zum Server übertragen wird, der so ausschaut, Post, Test, PHP, das kennen wir alles, Content Type, Multipart Form Data, und dann kommen Sachen, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Dort wird zuerst mal ein Boundary vereinbart, also ein Trennzeichen vereinbart, das die einzelnen Abschnitte dieses mehrteiligen Inhalts voneinander trennt. Das ist einfach bloß eine Zeichenreihe, die möglichst in dem Inhalt sonst nicht vorkommt. Das macht aber der Browser auch von sich aus, dass er da was Schönes erfindet. Und das sind jetzt viele Strichlein, damit man es optisch gleich kennt und dahinter eine Zahl, um die auseinanderhalten zu können. Und dann kommen, wie man sieht, mit diesem Boundary abgetrennt hintereinander mehrere Teile, Multipart eben. Und dort ist jeweils enthalten ein so ein Parameter-Wertpaar. Also da steht zum Beispiel der Name, Content Disposition Form Data und dann der Variablen-Name, Name, Leerzeile und dann der Inhalt tatsächlich Max Muster. dort für Sex das Gleiche und der Inhalt Male und für Married Yes. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine größere Datei, ein Bild oder vielleicht auch eine Sprachaufnahme WAF-kodiert oder so übertragen will, die da hinten dran hängt, dann ist es natürlich so sinnvoll, weil ich jetzt hier statt dieser einen Zeile natürlich auch eine ganz lange Sequenz von Zeilen haben kann, also sprich einfach eine Datei übertragen. Und darum ist das gerade für Multimedia-Input natürlich besonders interessant. So, jetzt bauen wir das nochmal alles zusammen. Ich habe vorher gesagt, dass unser Fibonacci-Dings da ja auch wirklich über HTML funktionieren soll. Jetzt baue ich noch ein kleines Formular, FibForm, also ein Formular, das hat, ruft dieses Skript von vorher auf, hat nur ein Textfeld und dem kann ich diesen Wert eingeben und das Textfeld gibt das Variablennamen eben FibInput an und ja, das ist eigentlich schon alles. Damit wird nach den Regeln, die wir gerade angeschaut haben, wird natürlich genau dieser GetRequest erzeugt für Fibonacci 2b. FibInput ist gleich dem entsprechenden Wert, den ich da eingegeben habe. Und damit hat man das sozusagen beisammen, was man braucht, um dieses Fibonacci-Beispiel wirklich Fibonacci 2a, nicht PHP, sondern HTML. Genau, das schaut dann wenn es ausgeführt wird, einfach so aus, dass wir hier eben ein Formular kriegen. Und wenn ich da jetzt reinschreibe 22, dann passiert zunächst mal natürlich noch gar nichts. Und erst in dem Moment, wo ich diesen Submit-Button drücke, passieren jetzt zwei Dinge hintereinander, die natürlich jetzt so schnell waren, oder vielleicht drei, wie auch immer, so schnell waren, dass man es gar nicht richtig voneinander unterscheiden konnte. Einerseits wird eben aus meinem Formular dieser GetRequest erzeugt. Das steht hier oben nämlich Fibonacci 2b PHP wird aufgerufen mit dem FibInput gleich 22. Das hat mein HTML-Formular gemacht. Und dieser GetRequest wird an das PHP-Programm geschickt. Und das PHP-Programm liest, wie wir vorher gesehen haben, dieses Fibonacci 2b PHP liest eben dieses Request-Array aus. Und berechnet dann eben Fibonacci dafür und schickt zurück dann eine berechnete HTML-Seite, in der genau das hier drin steht, nämlich was Fibonacci 22 für einen Wert hat. Und wie gesagt, der Browser kriegt bloß fertiges HTML, das sieht von dem PHP nichts mehr. Das Ganze kann man noch ein bisschen eleganter machen, indem man die zwei Seiten sozusagen in eine kombiniert. Also wenn man es jetzt programmieren wollte, würde man wahrscheinlich sowas machen wie diese eine Seite, in der ich jetzt hier oben meine Abfrage von dem PHP habe und unten das Formular und dann kann ich sozusagen auf der gleichen Seite das immer wieder machen. Funktioniert auch ganz gut. Also das wäre jetzt die letzte Version, die, denke ich, ganz, ganz elegant ist. Man könnte noch weiter optimieren, indem man hier diese Ausgabe FIP von leer gleich 0 dort oben beim ersten Mal unterdrückt. Das ist eine interessante Aufgabe, wie man das machen kann. Das muss man durchaus ein bisschen nachdenken. Und jetzt kann ich hier eben was eingeben und kriegt den Zahlwert berechnet und bleibt dauernd auf der gleichen Seite hier oben. Allerdings sieht man, dass das mit GetRequests gemacht wird, weil ihr oben in der Kopfzeile eben immer die Eingabe sich auf den aktuellen Wert verändert. Wenn ich hier was anderes reinschreibe, steht dort oben eben ein anderer Wert. Gut, übrigens dieses Action gleich Fibonacci 2 PHP, also sozusagen diesen Rückbezug auf die gleiche Seite, könnte ich auch weglassen. Wenn ich kein Action angebe, dann wird die gleiche Seite wieder aufgerufen. So, jetzt reicht es aber mit dem ganzen PHP und nenne mir PHP nicht, aber mit dem ganzen HTTP und diesen Parametern, diesen technischen Details. Ich denke, dass es aber ganz wichtig ist, das mir wirklich gut verstanden zu haben, weil das liegt ja hinter allen interaktiven Webseiten. Und machen Sie Facebook auf oder irgendeines der modernen Medien, Sie werden permanent sehen, dass da eben irgendwelche Kopfzeilen für GetRequests gebastelt werden. Das heißt, das ist Technologie, die hinter allem dem liegt. Jetzt wollten wir aber interaktives Multimedia machen und da stellt sich natürlich noch die Frage, wie funktioniert denn das mit Medien in HTML? Also Mediendaten in HTML wiederzugeben, dazu brauche ich natürlich die Mediendaten, also brauche ich eine Datei, das ist klar. Und ich brauche einen Player, das ist nicht mehr so klar. Mediendaten gibt es nämlich ganz furchtbar viele. Zum Beispiel für Sound, von unkomprimierten über komprimierte, von mit Lizenzversionen, mit Lizenzforderungen behafteten Formaten, wie dem MP3 eben zum Beispiel, zu angeblich zumindest lizenzfreien, wie diesem OGG. Bei Video genau das gleiche Spiel, da gibt es eben auch plattformspezifische Formate wie das AVI und so. Von Herstellern eher dominierte wie das MOV, es gibt offene wie das OGV, das Tiora steckt dahinter, oder es gibt das Flash Video, FLV kennt vielleicht nicht jeder unbedingt, also das von Adobe für die Flash Player benutzt wird. Ja, dafür brauche ich natürlich einen Player. Es gibt bestimmt verschiedene Sorten von Player. Es gibt wirklich welche, die nur eben ein bestimmtes Medium spielen können, ein bestimmtes Medienformat oder mehrere davon, wie der QuickTime-Player oder so. Es gibt aber auch so universelle Player, die eigentlich gar nicht ein bestimmtes Format spielen, sondern Programme spielen, die zum Beispiel in Java geschrieben sind. Also wenn Java Laufzeitumgebung habe, dann kann ich ein Java Applet, die werden wir uns auch noch mit befassen, wie man sowas programmiert, ausführen. Oder eben den berühmten Flash Runtime Code, wo dann der Shockwave Flash Player bei mir da sein muss, auf meinem Client. Oder für Silverlight entsprechend die Runtime, dass ich so Silverlight Application Packages abspielen kann. Sozusagen die Microsoft-Alternative zu Flash. Da gibt es auch noch die zwei Möglichkeiten, dass der Browser eine eingebaute Wiedergabe sozusagen für diese Medientypen hat, also den Player quasi integriert in den Browser, oder dass es Plugins gibt, das heißt, ich kann dem Browser verschiedene Zusatzmodule verpassen, die dann bestimmte Medientypen verstehen. Momentane Situation ist leider recht unbefriedigend. Es ist so, dass die meisten Videoseiten auf dem Web, die man so findet, also auch die bekannteste, YouTube, dass die mit Flash-Video arbeiten und eigentlich gar nicht direkt irgendwie das Video abspielen, sondern zunächst mal ein Flash-Programm spielen, in dem dann dieses Flash-Video geladen und abgespielt wird. Das ist so der Stand der Kunst, das, was man heutzutage macht. Ginge natürlich mit anderen Technologien wie Java oder Silverlight auch, aber das Verbreitetste aufgrund einfach auch der Plattform Penetration, wie man so sagt, also wie viele Leute haben denn tatsächlich die Flash-Software installiert, da ist das Flash einfach das derzeit verbreitetste. Und wenn Sie jetzt Code anschauen, mit dem Sie YouTube-Videos abspielen können, YouTube bietet Ihnen ja immer an, auf der Webseite so einen HTML-Ausschnitt, den man jetzt auf seine eigene Webseite einbinden könnte, um das abzuspielen, da kann man ja mal spicken, wie das ausschaut, wenn man ein YouTube-Video abspielt, dann ist das erstens mal ein schon hässlich irgendwie, sieht man sofort. Ist also viel komisches Zeug da, was schon mal ganz eigenartig ist, dass Information redundant da ist. Also das ist jetzt einfach direkt von YouTube genommen, was die empfehlen, um ein bestimmtes Video einzubetten. Und Sie sehen, dass hier ist oben ein Object-Check-Tag und hier ist nochmal ein Embed-Tag, das in das Object eingeschachtelt ist. Und da steht im Wesentlichen das Gleiche. Also die URL zum Beispiel von dem, wo das Video selber steht, die ist als Quelle in dem Embed angegeben und ist oben als Value bei dem Object angegeben. Also ganz seltsam eigentlich, wenn man sich das überlegt, was ist denn das? Und man sieht auch, dass hier, was ich schon angedeutet habe, dass es X-Shockwave Flash als Dateityp sozusagen angegeben wird und dass sozusagen ein Movie-Player-Programm sozusagen aufgerufen wird, dem dann über Parameter weitere Informationen mitgegeben werden. Ja, was ist denn das alles? Also Embed ist ein Tag in HTML und Object haben wir gesehen. Das ist ein bisschen jetzt Historie. Man kann hoffen, dass das Ganze so langsam ins Geschichtsbuch gehen wird, aber im Moment ist es tatsächlich noch so, dass das eine große Rolle spielt. Embed geht bis in Netscape-Browser 2.0 zurück und ist auch nie im Teil vom HTML-Standard gewesen. Das ist ein Versuch, auf irgendwas zu referenzieren, was über ein entsprechendes Browser-Plugin und interpretiert werden kann. Ist eigentlich eine ganz elegante und simple Syntax. Ich kann also in Embed irgendeine WAF-Datei machen und kann dann auch für die optische Anzeige von dem Player sagen, wie groß das in Höhe und Breite sein soll. Und da muss dann eben das entsprechende Plugin da sein, das auf der Client-Seite eben installiert ist, um zum Beispiel mit WAF umzugehen. Also Netscape, da kann man das auch wunderbar konfigurieren. Und da gibt es noch weitere Parameter, insbesondere zum Beispiel, das SRC haben wir schon angeschaut, aber zum Beispiel Autostart, ob es sofort loslegt oder gestartet werden will, und insbesondere Plugins Page und Plugin URL, das sind die Informationen, wenn das Plugin nicht da ist, wo man das Plugin herbekommen kann, dann kann der Browser eben auf die Seite verweisen, wollen Sie dieses Plugin installieren. Ist eigentlich ein schlüssiges Konzept in sich, funktioniert ganz wunderbar, aber wie gesagt, ist nicht standardisiert und dementsprechend auch nicht in allen Browsern unterstützt. Ich habe da gleich nochmal was drüber. Es gibt eine andere Version, eine mittelmoderne Version, das Object Tag, die in HTML 4.0 und XHTML 1.0 im Standard wirklich festgeschrieben ist, die zum Beispiel auch von den Microsoft Internet Explorer unterstützt wird. Da kann man alles Mögliche unterstützen, so ähnlich wie das Embed, im Prinzip die gleiche Funktionalität. Was interessant ist, dass da auch ActiveX Controls unterstützt werden, was sicher für Microsoft interessant macht. Und wenn man da jetzt also wieder irgendwas einbetten will, dann schreibe ich Object Data und dort den Dateinamen, ich gebe den Typen an, wieder die Höhe und die Breite und dann kann ich noch bestimmte Parameter durch geschachtelte Param-Tags übergeben. Ist auch ein in sich schlüssiges Konzept, ist auch nichts dagegen zu sagen. Das Ärgerliche ist schon, wenn man jetzt schaut, wie das Object Tag in der Praxis benutzt wird. Das war eigentlich ein schönes System, aber da gibt es hier diese drei Dinge. Also Code Type ist okay, das ist der Inhalt der Daten, sozusagen wie die Daten kodiert sind. Und dann gibt es aber Class ID und Code Base, die im Prinzip dafür gedacht sind, dass ich bei Class ID die Implementierung über eine URL angeben kann. Da wird es jetzt so alles ein bisschen diffus, weil dort sehr häufig Sachen drinstehen, die sehr plattformspezifisch sind, die nur auf Windows gehen, zum Beispiel ActiveX Registry-Werte. Und in dem Codebase, da sollte eigentlich ein Pfad stehen, sozusagen für ein Verzeichnis, in dem ich dann, wie bei Java, wenn da mehrere Binaries da sind, wie ich dort sozusagen die entsprechenden Klassen ansprechen kann. Das wäre auch ein schönes Konzept. In der Praxis hat sich eingebürgert, dass man dort das reinpackt, was man bei Embed für Plugin-URL benutzt hat. Also die Stelle, wo man das Plugin findet. Was einfach glatter Missbrauch dessen ist, was da im Standard beschrieben ist. Man muss sich das gar nicht merken. Was man bloß sieht, ist, es ist total schiefgegangen. Ne? Es haben schon mal zwei verschiedene Standards, gibt's, die beide unterstützt werden irgendwie. Und es ist totales Durcheinander, wie die Sachen interpretiert werden. Das Ganze ist noch jetzt plattformabhängig. Es gibt diesen einen Ausweg, dass das Object Tag, wenn da drin weitere anderen Tags sind, den inneren HTML-Code als Alternative benutzt, wenn es selber nicht funktioniert. Deswegen kann man in das Object Tag Embed einbetten, dass wenn Object nicht funktioniert, dann geht das Embed. Und das muss man leider machen, weil der im Internet Explorer, zumindest in älteren Versionen, das Embed komplett ignoriert und Mozilla komplett das Object ignoriert. Das heißt, man muss, um was zu bauen, was auf beiden Plattformen geht, diese Konstruktion zusammenbauen, dass man die Object und Embed zusammenbaut. Das ist hässlich, wird funktioniert, also YouTube nutzt das massiv, also das haben wir ja vorher gesehen, aber es ist absolut keine befriedigende Lösung. Und wie gesagt, das, was Praxisstand ist, ist eben diesen geschachtelten Object-Code zu nehmen, dort einen Flash-Container quasi zu Movie-Clip zu laden, der dann wirklich das eigentliche Target-Movie lädt. Na super. Es gibt Gott sei Dank ein bisschen Rettung in dem Geschäft. Es gibt nämlich HTML Version 5, was kein richtiger Standard ist, aber ein Draft ist, von dem die Browserhersteller ja versprochen haben, dass sie den fortlaufend implementieren. Und der wird ja auch getrieben von den Browserherstellern und hat wohl das Potenzial, dass er die ganzen Entwicklungen von anderen HTML-Standards, zum Beispiel XHTML 2.0, wohl ablöst. Also XHTML wird ja gar nicht mehr weiterentwickelt. Und Gott sei Dank ist in HTML 5 eine Lösung, die Medieneinbettung eleganter macht, vorgesehen. Da gibt es nämlich ein Audio, Video und ein Embed-Tag. Und wenn ich in HTML5 Audio einbetten will, dann schreibe ich einfach Audio. Source ist die Datei. Und dann gibt es eben diese Parameter, die man sonst auch so kennt. Will ich die Controls anzeigen? Will ich sofort starten? Will ich den Jingle da in einem Endlosschleife spielen, das kann ich dort angeben. Wenn ich mehrere Quellen habe, zum Beispiel in verschiedenen Formaten, dann geht das auch ganz elegant. Dann brauche ich das SRC dort oben nicht als Parameter angeben, sondern schreibe in Untertext zwischen Audio und Endaudio, schreibe ich mit Source-Text, schreibe ich die verschiedenen Versionen dort rein. Und das Gleiche geht mit Video. Also hier sind zwei Videos sozusagen in verschiedenen Formaten von diesem berühmten freien Blender-Video, die hintereinander stehen und dann wird eben das genommen, was zuerst passt sozusagen. Und da kann ich auch so Dinge angeben, wie zum Beispiel das Startbild und ich kann auch bestimmte Ereignisse abfangen, wie zum Beispiel, wenn Lautstärke geändert wurde oder wenn das Video vorbei ist oder gestoppt wurde oder wenn das Vorladen beendet ist. Also vielleicht auch als Beweis, dass das tatsächlich funktioniert. Das kann man jetzt lokal machen. HTML5 Video. Also ich habe da nichts irgendwie manipuliert, modifiziert, sonst was. Das ist der Safari-Browser, wie er einfach so von Apple geliefert wird. Und es ist dieser HTML5-Code, den man dort vorher gesehen hat auf der Folie und es läuft in angemessener Qualität sofort, ohne dass ich irgendwas tun muss, mein Video. Gut, jetzt müssen wir das aber wieder stoppen hier. Es gibt noch einen dritten HTML5-Container Embed, der ist ganz nett, weil der sozusagen die dritte Kategorie, weil ich vorher hatte, Audio, Video und irgendwelche Programme abdeckt. Also zum Beispiel könnte man dort Flash und Java-Applets unterbringen. Das Ganze ist tatsächlich real. Also wer das ausprobieren will, bei YouTube zum Beispiel können Sie HTML5 echt als Alternative wählen, dass Sie alles in HTML5 gezeigt bekommen. Das ist wirklich eine... Es ist noch ein Testbetrieb, aber es ist wirklich funktionsfähig. Allerdings gibt es noch eine Reihe Probleme, warum bestimmte Hersteller oder Betreiber von Videoseiten immer noch nicht auf HTML5 springen wollen. Ganz wichtig ist, dass der Schutz der Inhalte nicht so gut realisiert ist wie mit manchen anderen Formaten, wie QuickTime zum Beispiel, oder Media Player, Microsoft Media Player, dass die Bandbreite optimal zu behandeln, auch nicht wirklich gut unterstützt wird derzeit. Das sind beides Themen, über die wir später in der Vorlesung nochmal mehr haben. Das Schlimmste aber ist das Kompressionsverfahren. Es gibt übrigens deswegen inzwischen auch schon wieder Plugins, die jetzt versuchen, sozusagen in den Browsern bessere Videoplayer aufzusetzen. Aber mich interessiert vor allem noch das Thema Kompressionsverfahren. Das ist aktuell aus Wikipedia sozusagen die Unterstützung von verschiedenen Videoformaten in Browsern. Und die beiden Kandidaten, die natürlich am interessantesten sind eigentlich, ist das freie Format Octiora und das H264. Und wenn man jetzt anschaut, wir haben wieder die berühmte Situation, die wir schon so oft getroffen haben, Internet Explorer und Firefox sind genau überkreuzt sozusagen. Internet Explorer unterstützt Theora nicht und natürlich H264 und Firefox unterstützt H264 nicht. Chrome ist ein bisschen besser momentan, aber wie man das sieht, wird in Chrome die H264-Unterstützung auch demnächst entfernt. Das ist eine ärgerliche Situation. Die HTML5-Arbeitsgruppe wollte schon immer, dass ein Videostandard wenigstens von allen Browsern unterstützt wird, dass wenn ich das bereitstelle, dass ich mich darauf verlassen kann, dass jeder Browser das spielt. Das wäre ja eigentlich das, was man haben will. Das soll eine vernünftige Qualität haben, soll auch Hardware unterstützt sein, dass man auf mobilen Geräten mit kleinen Prozessoren auch realisieren kann und soll keine Patent- und Lizenzkosten verursachen. Und das ist jetzt blöd, weil H264 enthält Patente, das kostet. Das darf ich keinen Player einfach so frei zur Verfügung stellen, ohne Lizenzgebühren zu zahlen. Octiora hat das nicht, aber die Hersteller befürchten, dass ihnen jemand Fallen stellt und dass möglicherweise, sobald so ein freies Format, an dem ja ganz viele Leute gearbeitet haben, dass das, wenn es mal wirklich zu einem weltweit wirklich wichtigen Bestandteil der Infrastruktur wird, dass dann plötzlich jemand kommt und sagt, er hat aber Rechte auf bestimmte Algorithmen da drin und dann anfängt, Lizenzforderungen zu stellen. Deswegen sind die auch nicht so wirklich ganz glücklich damit. Ob sich das Problem jemals lösen lassen wird, ist unklar. Momentan kann man ein bisschen Chancen sehen für dieses dritte Format, das hier steht, VP8 oder WebM. Google hat ja die Firma O2 gekauft und hat ein Format öffentlich gemacht, das WebM, das ist, hieß früher VP8-Format und stellt das als mit sehr liberalen Rechten weltweit zur Verfügung. Das könnte sein, deswegen nimmt Google auch hier das H264 zurück. Das ist ein Versuch von Google sozusagen, natürlich dann auch sein Videoformat, auf das sie dann irgendwie die Hände drauflegen, möglicherweise in diese Lücke zu schieben, dass das das sein wird, was alle unterstützt. So, Sie haben schon gemerkt, dass ich ein bisschen mehr als eine Stunde geredet habe. Das liegt daran, dass ich diesen einen ersten Block jetzt fertig machen wollte. Es ist also jetzt eine Stunde und 10 Minuten vergangen. Ich bin jetzt an der Stelle, wo ich wieder ein bisschen mehr über PHP erzählen will. Da machen wir jetzt aber am besten 10 Minuten Pause, würde ich sagen. Also um 20 nach 11 mache ich hier weiter und mache dann aber ein bisschen weniger als eine Stunde, denke ich, im zweiten Teil, um das wieder auszugleichen. Gut, also um 20 nach 11 auf dieser schönen Hörsaaluhr geht es dann weiter. So, ja, kleine Erholungspause und jetzt noch mal ein bisschen mehr PHP. Ich habe vorher schon gesagt, ich will mich vor allem über die Speicherung von Informationen noch mal ein bisschen kümmern. Das ist gerade bei Webanwendungen natürlich so eine Geschichte, gerade bei E-Mail und Webmedien. Sozialen Medien ist es ja so, dass irgendwo gespeicherte Informationen eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel Produktkataloge, irgendwelche Profile von einer Person, Beiträge zu irgendeiner Diskussion, die von verschiedenen Seiten kommen. Wobei es durchaus auch verschiedene Varianten gibt, wo das gespeichert ist, aber in der Regel wird es natürlich auf Servern gespeichert. Interessant ist, beim Server hat man natürlich große Mengen Daten, sehr oft deswegen Datenbanken. Da werde ich in der nächsten Vorlesung auch was dazu erzählen nochmal. Das hat den großen Vorteil, wenn ich das auf dem Server liegen habe, dass das dann in große Systeme integriert werden kann. Denkt man an E-Commerce, dass ihre Lagerhaltung zum Beispiel mit einem entsprechenden betriebswirtschaftlichen System integriert ist, dass ich dann also wirklich den aktuellen Lagerbestand zum Beispiel zugreifen kann oder sowas. Dass also beliebige Software-Systeme damit interagieren können. Auf dem Client ist es natürlich wirklich persönlich und privat und auch portabel. Wenn ich jetzt irgendwo anders hingehe, ein anderes Netz, kann ich zum Beispiel meinen Laptop mitnehmen und habe meine lokalen Daten drauf. Das ist generell natürlich, kann das nur wenig sein. Und wir haben ein relativ komplexes Sicherheitsproblem. Einerseits ist sicherheitstechnisch ein Vorteil, was der Client sozusagen hat, das ist nicht irgendwie unter der Kontrolle vom Server. Andererseits ist es so, dass die Server natürlich nur ganz beschränkt die Informationen auf dem Client manipulieren dürfen aus Sicherheitsgründen, womit ich mit dem Design der Anwendungen wieder gewisse Probleme habe. Was man sich generell bewusst machen muss, ist, das habe ich vorher auch schon mal erwähnt, HTTP, die Basis, die wir haben, kennt keine Zustände, ist stateless, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Interaktion mache, in der ich mich zum Beispiel anmelde, das ist eine Transaktion, wenn ich dann später was abrufe, das ist eine zweite Transaktion, das HTTP unterstützt es nicht, die beiden Transaktionen zusammenzubinden. Also insofern sieht man sofort, dass es ja wohl ganz offensichtlich was anderes geben muss, weil wenn ich mich bei, sagen wir, Facebook anmelde, also einlogge, dann habe ich natürlich eine ganze Folge von Transaktionen, die genau spezifisch für mich sind und wo sehr wohl eben bekannt ist, dass ich jetzt mit meiner Benutzererkennung mich dort angemeldet habe. Das heißt, es ist so ein Zustand eigentlich realisiert. Die Frage ist, wie geht das denn eigentlich? Weil wir haben ja wieder, das Problem dazwischen ist nur HTTP und eine ganz simple Internetverbindung. Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit ist, dass ich als Server dem Client, wenn in dem, der Response, wenn der sich eingeloggt hat, einen bestimmten Schlüssel mitgebe und der bei jeder weiteren Transaktion diesen Schlüssel mitliefert. Zum Beispiel beim GET-Request oder als POST-Request eben als eine bestimmte, einen bestimmten Parameter, beziehungsweise auch alle Daten, die da für die Transaktion notwendig sind, sonst eben lokal auf dem Client gespeichert werden und bei jeder Transaktion mit übertragen. Da muss sich der Server zunächst mal gar nichts merken, außer dass er natürlich diese Daten verarbeiten muss. Die andere Möglichkeit ist, dass der Server die Daten alle hält, aber dann muss ich als Client natürlich immer noch irgendwie sagen, ich bin jetzt in einer bestimmten Sequenz von Transaktionen, die man Session nennt, also mit einer Folge von aufeinanderfolgenden Request-Response-Transaktionen, die den gemeinsamen Kontext haben sollen, die gemeinsame Variablen ablegen können. Und das Übliche ist, dass man nun in serverseitiger Software sowas wie Session-Unterstützung hat. Also in PHP gibt es auch eine Session-Unterstützung. In fast jeder oder in jeder serverseitigen Software gibt es sowas. Das bedeutet aber immer noch, dass der Client ein bisschen was speichern muss. Er muss nämlich zumindest die Session-ID, also ein Identifikator für die Session speichern und die tatsächlich bei jedem Request an den Server übertragen. Das kann er natürlich im GET- oder POST-Requests machen, das haben wir angeschaut, aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die noch ein bisschen eleganter ist, weil ich dort sozusagen auch nichts mehr irgendwie eingeben muss. Ich kann ja dann sogar auf einer Seite zum Beispiel dauerhaft eingeloggt bleiben, dass die mich sofort wiedererkennt. Das sind die sogenannten Cookies, die HTTP unterstützen. Das ist ein Mechanismus, den man gerade für die Sessions sehr gut benutzen kann. Aber für andere Sachen auch. Also müssen wir uns diese Cookies mal anschauen, also diese Kekse. Das ist auch ein beliebtes Thema, wenn es um Sicherheit und Datenschutz und sowas geht. Darum ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, sich damit mal so ein bisschen näher zu befassen. Das sind Dateneinheiten, die der Browser abspeichert. Das heißt, der Browser hat einen Speicherbereich, also sprich irgendwo eine Datei, in der er diese Cookies ablegt. Und der Browser ist die Software, über die das manipuliert wird. Und der Inhalt von so einem Cookie ist ein ganz kleines Datenelement. Da steht ein Name, sagt manchmal auch ein Schlüssel von dem Cookie, ein Wert dazu, es ist auch wieder so ein Variablen-Wertpaar. Dann steht ganz wichtig ein Verfallsdatum dabei und dann kann so ein Cookie noch ein paar zusätzliche Informationen haben. Ganz wichtig dabei ist, dass es sagen kann, zu welchem Domain und Pfad, also zu einem sprich zu einer bestimmten Stelle sozusagen im Web, zu einer bestimmten Webanwendung gehöre ich. Und diese Cookies, die sind wie gesagt tatsächlich in HTTP unterstützt. Das heißt, wenn jetzt so ein Client und ein Server, also ein Webbrowser und ein Webserver, also was weiß ich, Chrome und Apache sich unterhalten, dann kann der Server in seiner Response, das ist was, das der Server auslöst, sagen, ich will auf dem Client so ein Kekschen hinterlegen. Der sagt Set Cookie und zwar sagt er das als eine dieser Header Lines in der Response, wo eben auch drin stand, in welchem Character Set das ist und was das Datum ist und so weiter. Da kann man auch Set Cookie setzen und dann dahinter eben zum Beispiel Name und Wert und Verfallsdatum. Der Browser nimmt dieses Cookie entgegen und speichert das in seinem lokalen Cookie-Bereich. Wobei das natürlich abschaltbar ist. Also als Benutzer kann ich das einstellen, ob die Cookies akzeptiert werden oder nicht und auch noch meistens ein bisschen feiner unterscheiden. Wenn das Cookie auf dem Browser mal gespeichert ist, dann sorgt der Browser dafür, dass immer, wenn der gleiche Server angesprochen wird, in weiteren Requests, ein Request ist jetzt wirklich in einem technischen HTTP-Sinn gemeint, dass in allen diesen Requests zu dem gleichen Server eine weitere Kopfzeile mit reinkommt, die geht mit Cookie an und dort steht dieses Cookie, das hinterlegt wurde, drin. Also insbesondere der Name und der Wertpaar. Es wird natürlich nur das übertragen, was sich auf diesen betreffenden Server bezieht. Das heißt, jeder Server hinterlegt seine Cookies bei mir und bekommt von meinem Browser dann eben die entsprechenden Cookies ausgeliefert. Das ist also der Weg, wie zum Beispiel, wenn Sie bei Amazon einmal sich angemeldet haben und dann sich wieder ausgeloggt haben, das nächste Mal gehen Sie auf die Amazon-Seite, dann begrüßt Sie der, ohne dass Sie irgendwas vorher gemacht haben, schon mal mit Ihrem Namen und danach können Sie sich erst einloggen. Das ist ein ganz wesentlicher Mechanismus, den man auch, denke ich, sich immer wieder anschauen sollte. Das heißt, auf den verschiedenen Browsern immer ein bisschen verschieden. Im Safari ist es auch gerade wieder umgetauft worden. Da gibt es normalerweise unter den Privatsphäre-Einstellungen gibt es hier Möglichkeiten, die Cookies zu administrieren. Hier steht schon mal, Block Cookies from Third Parties and Advertisers, Block Cookies Always, Block Cookies Never. Das ist also die Stelle, an der Sie festlegen, ob der Browser das überhaupt akzeptiert. Über die Third Parties können wir auch gleich noch ein bisschen länger reden. Und das sind nun, geht ganz schnell, dass Sie solche Cookies von irgendwelchen Webseiten haben. Also das ist eine der Sachen, wo man ganz schnell merkt, was ist denn so alles auf der Maschine gelaufen, und man kann die tatsächlich auch einzeln löschen. Aber Sie sehen sogar lmu.de oder MWN, also LMU und Münchner Wissenschaftsnetz, hinterlegen Cookies, und eigentlich macht das heutzutage praktisch jede Webseite, auf der Sie waren. Also wenn Sie da mal längere Zeit gesurft haben und da drauf schauen, brauchen Sie sich nicht wundern, wenn da 2000 oder 3000 Cookies stehen heutzutage. Da sind auch welche hier von Localhost, das werden wir nämlich gleich anschauen, weil wir eben Cookies eben auch entsprechend setzen und lesen wollen. Interessant ist, dass es verschiedene Cookies gibt. Die harmlosesten sind sogenannte Session-Cookies. Das sind welche, denen man keine Verfallsdaten mitgibt. Dann ist es automatisch ein Session-Cookie. Das ist einfach wieder weg, wenn der Browser gelöscht wird. Das heißt, das wird nur während dieses einen Browserlaufs gehalten und kann zum Beispiel benutzt werden, um so eine Session-ID zu halten, die dann wieder weg ist. Also die sind harmlos. Die spannenden sind die sogenannten Persistent-Cookies, die verwendet werden, um zum Beispiel Webseiten zu personalisieren oder auch um das Verhalten von Menschen auf verschiedenen Webseiten nachzuvollziehen. Da finden Sie eben, wie gesagt, sehr viele von den verschiedensten Firmen auf ihrem Browser, manchmal weiß man überhaupt nicht, was die alles letztlich speichern. Ich habe da gleich noch ein paar mehr Bemerkungen dazu, aber vielleicht, um die Klassifikation noch durchzugehen. Es gibt noch die Möglichkeit, dass man so ein Cookie als sicher deklariert. Das heißt, dass das Cookie nur dann übertragen wird zum Server, wenn eine sichere Verbindung, eine verschlüsselte Verbindung benutzt wird. Das heißt, dass die Information, die in dem Cookie drin ist, wenn das zum Beispiel irgendein Schlüssel ist, der eine Authentisierung enthält, dann sollte er nicht abhörbar sein, dann gibt es also in dem Fall nur eine sichere Verbindung. Und es gibt in modernen Browsern auch die Möglichkeit, dass Cookies nur für HTTP, also nur für den Browser und den Server selber, für den Client-Server zugänglich sind, dass sie nicht zum Beispiel von JavaScript aus ausgelesen werden können. Aber prinzipiell hat JavaScript die Möglichkeit, auf Cookies zuzugreifen und ist damit natürlich auch die Möglichkeit, dass man alle mögliche Software schreiben kann, die über eine Webseite auf den eigenen Rechnern kommt und die Informationen, die in den Cookies liegt, eben ausliest und ausnutzt. Warum der Industrie diese Cookies so wichtig sind, und damit wird auch so richtig viel Geld gemacht, sind diese Third-Party-Cookies. Normalerweise ist ein Cookie ja dafür gedacht gewesen, dass eine Webseite sozusagen Informationen hinterlegt, an die sie sich erinnern will quasi. Die hinterlegt zum Beispiel, das ist ein Kunde, den kenne ich schon, kenne seinen Benutzernamen und kann ihm dann anbieten, wie das Amazon zum Beispiel macht, wenn der jetzt wiederkommt, dass ich ihm gleich seinen Namen sage und dass zum Beispiel das ihm gleich angeboten wird, mit seinem Benutzernamen sich einzuloggen, damit nur noch das Passwort angeben muss. Theoretisch wäre es ja auch kein Problem, das Passwort mitzuspeichern, ganz klar. Diese Third-Party-Cookies, die sind, betrachten jetzt nicht die Beziehung zwischen dem Nutzer und dem Dienstanbieter, also in dem Fall mir als Kunden und Amazon, sondern noch einem Dritten, was in der Regel jemand ist, der Werbung schalten will. Und in dem Moment, wo ich mit einem Server interagiere, der mit so einem Werbedienst zum Beispiel zusammenarbeitet, hinterlegt der Cookies über die Informationen über mein Verhalten enthalten. Zum Beispiel, welche Suchanfragen ich gestellt habe. Und ein anderer Server, der auch mit diesem gleichen Domain zusammenarbeitet, kann natürlich diese für diesen Domain gedachten Cookies auslesen und dementsprechend die richtige Werbung schalten. Also das ist dieser Effekt, den man sich als Laie zunächst mal auch nicht so recht erklären kann, dass man bei Google Suchanfragen macht und, keine Ahnung, nach Kameras sucht und bei Amazon nach Kameras sucht und dann geht man in Facebook und plopp, wird einem als Werbung irgendwie eine neue Kamera angeboten. Dann fragt man sich, woher weiß Facebook, was ich mit Google oder Amazon gemacht habe. Das liegt eben daran, dass so ein Cookie eben über eine dritte Institution, über den, diesen Werbeanbieter gemacht worden ist. Beziehungsweise Google ist selber der Größte in dem Bereich und hat da macht eigentlich sein, quasi sein gesamtes Einkommen daraus. Also es sind natürlich, da kommt man jetzt an diese schwierige Situation. Es sind einerseits Dinge, vor denen man sich ein bisschen fürchten muss, weil damit in einer sehr intransparenten Art und Weise Informationen über das eigene Verhalten hinterlegt und weitergegeben wird. Man kann die auch nicht so richtig gut verstehen, was in den Cookies drinsteht. Die sind meistens wieder bloß irgendwelche Schlüssel, die auf irgendwelche auf dem Server hinterlegten Informationen verweisen. Andererseits ist es natürlich die Haupteinnahmequelle für alle die vielen Dinge, die wir gerne so kostenlos nutzen im Netz, dass eben Werbung funktioniert. Und je stärker diese Funktionen beschränkt werden, umso geringer sind die Werbeeinnahmen. Damit ist es vielleicht auch nicht ganz das, was man will. Und abgesehen davon ist es auch so, dass Werbung, die auf meine Bedürfnisse gezielt ist, ja vielleicht angenehmer ist, als wenn ich mit irgendeiner Werbung sozusagen versehen werde, die mich gar nicht interessiert. Also es ist ein sehr kompliziertes Feld, in das man da reinkommt, bloß von dieser einfachen technischen Seite her. Für heute möchte ich mich jetzt bloß mal darauf beschränken, zu schauen, wie kann ich denn mit Cookies in PHP zum Beispiel umgehen. Und ich habe nichts anderes vor, als so eine ganz kleine PHP-Anwendung mit Ihnen durchzugehen, die selber Cookies setzt, mit denen ich die Lebensdauer sozusagen auch festlegen kann in Minuten und indem ich auslesen kann, welche Cookies gibt es denn für diese Anwendung. Also das ist ziemlich simpel und das können wir auch gleich mal ausprobieren. Jetzt tun wir hier mal zunächst mal hier die Cookies auch alle weg. Ist der Browser ziemlich gedächtnislos ist, aber wir wollen ja gar nicht auf Medien, sondern das. So, das ist jetzt diese Webseite. Cookies sind momentan keine gesetzt. Das ist ja wohl klar, haben sie ja gerade alle gelöscht. Und jetzt kann ich hier also aus der Vorlesung hier einen Cookie setzen, egal, und dem vielleicht auch nur eine ganz kurze Lebensdauer geben. Und hier, jetzt ist das Cookie gesetzt. Man fragt sich, was das zunächst mal für eine Auswirkung hat. Ja, schauen wir nochmal. Eigentlich müsste der das in dem Fenster, machen wir das nochmal zu. Eigentlich müsste sich das hier auswirken. Da eine, genau, one website stored cookies or other data und das ist localhost. Das heißt, der Browser selber hat das jetzt eben auch mitbekommen, dass dort Cookies sind. Ich könnte die natürlich jetzt auch über den Browser hier löschen. Ich könnte das hier sagen, das nehmen wir jetzt hier wieder weg. Und normalerweise müsste dann hier, wenn ich Refresh mache, das Cookie eben auch wieder verschwunden sein. Das heißt, es sind tatsächlich die Cookies, die, von denen die Rede ist im Browser. Man hat auch gesehen, da wird eben der Domain Localhost sozusagen auch immer mitgespeichert. Also jetzt nehmen wir. Setzen wir mal ein Cookie und das hat wie gesagt. Na. So, einmal eins und dann setzen wir vielleicht noch ein zweites. Das zwei. So. Und jetzt könnte man eine Zeit lang hier Refresh drücken und irgendwann wird man feststellen, nachdem die eine Laufzeit bloß von einer und zwei Minuten hatten, dass der Browser nach einer gewissen Zeit die automatisch hier rauslöscht. Können wir nachher vielleicht noch mal kurz vorbeischauen, dann müssten sie von selber wieder verschwunden sein. Also das ist die Anwendung, um die es hier geht. Also um nochmal das zusammenzufassen, ich kann Cookies setzen, Name, Wert, kann eine Lebenszeit angeben dafür, eine Verfallszeit. Und es sind die Cookies tatsächlich, die der Browser benutzt, also genau die von der gleichen Kategorie, haben wir gerade gesehen, wie sie Amazon oder so anlegt. Ja, wie arbeite ich damit in PHP? Also das Erste ist, ich habe eine Möglichkeit, auf diese Cookies zuzugreifen, in einer ganz eleganten Art und Weise, wie man es eigentlich von vorher bei dem Get und Post bei diesen CGI-Daten auch gefunden haben. Es gibt nämlich so ein Array $Cookie, in dem kann ich die Cookies abfragen. Und die Cookies sind ja nichts anderes als Name-Wert-Paare, eigentlich wie die Variablen. Das heißt, das Kernstück steht hier, dass für ein $Cookie ich eben ein Schlüssel-Key und Wert-Value rausholen kann. Was jetzt vielleicht interessant ist noch, bloß PHP-mäßig, ist, dass das irgendwie eine nette PHP-Funktion verwendet, nämlich so eine Möglichkeit mit each und einer Liste, einem Listenkonstruktor mir sozusagen aus diesem Array zunächst mal eine Liste zu schaffen, eine Liste von Paaren für diese assoziativen Einträge, und durch die eben durchzulaufen. Das heißt, da habe ich also mein globales Array und jetzt im Rumpf der Schleife laufe ich sozusagen, habe ich als Laufvariablen bloß noch das K und das V, die der Reihe nach alle Werte, alle Schlüsselwertpaare aus diesem assoziativen Array annehmen. Das ist bloß ein Beispiel für ein paar von den netten Konstrukten, die PHP hat, um gerade mit solchen Datenstrukturen eben vernünftig umzugehen. Und da passiert ja nichts anderes, als dass ich eben k ist gleich v rausschreibe und natürlich eine neue Zeile anfange. Wir können ja mal wieder rüberschauen, ob das, was sich da getan hat. Inzwischen sind die Cookies tatsächlich schon wieder verfallen dort, weil sie eben diese kurze Lebenszeit hatten. Davor ist eigentlich nicht besonders viel Interessantes, was die Cookies betrifft, ist aber möglicherweise für PHP-Programmierer stehen auch ein paar so kleine Tipps noch, zum Beispiel, wenn man die Zeit ausgeben will, dass es dann im aktuellen PHP nur richtig funktioniert, wenn man vorher die entsprechende Default Time Zone gesetzt hat und dass das Date ein String an Formatinformationen nimmt, mit dem bestimmt wird, wie die Zeit ausgegeben wird. Aber das hat mit den Cookies ja nichts zu tun. Ist trotzdem vielleicht fürs PHP ganz interessant. Interessanter ist, wie die Cookies jetzt gesetzt wurden. Ja, das war ein Formular, in dem konnte ich ja Name, Wert und die Lifetime da angeben. Das heißt, es ist eine Form wie vorher. Input Type Text für Key, Type Text für Val, Type Text für Time. Und dann habe ich gesagt, ein Knopf Submit Set Cookie. Jetzt habe ich kein Action-Attribut da dran stehen, kein Action-Parameter. Das habe ich vorher schon mal gesagt. Das heißt, dass die gleiche Datei genommen wird, in der das steht. Das heißt, diese Cookie-Test-PHP wird einfach wieder geladen, wenn die HTML-Form, das HTML-Formular ausgefüllt wurde. So wie bei der allerletzten Version von meinem Fibonacci war das ja auch so, dass ich eine Seite bloß hatte, in der war das Formular drin und das PHP. Es wird übrigens auch, weil sonst auch nichts dasteht, wird natürlich ein Get-Request gemacht. Das kann man auch dort oben validieren. Das sieht man schon, dass sogar der Druck des Buttons Refresh zum Beispiel als oben in der Kopfzeile natürlich aufsteht, auftaucht. Und wenn ich jetzt einen Cookie gesetzt habe, dann gibt es natürlich da oben auch, stehen eben alle diese Daten, Schlüssel, Wert, die Zeit, die angegeben ist und welcher Knopf gedrückt wurde, Set Cookie, in der entsprechenden Codierung natürlich drin. Das ist natürlich so, dass ich dass das Setzen von dem Cookie nicht mein Browser wirklich macht, sondern was ich eigentlich mache, ist, dass ich das dem Server sage, das nächste Mal, wenn du einen Response zu mir schickst, und das ist eigentlich erst bei dem Refresh dann wirklich, es ist schon bei dem Submit, aber das nächste Mal, wenn sozusagen der Server die Response schickt, dann wird das Cookie gesetzt, weil das Cookie setzt ja nicht der Browser, sondern das Cookie kann nur der Server in seiner HTTP-Nachricht mit dem Set-Cookie-Kopfzeile setzen. Und das ist jetzt wieder mehr eine Sache, die für das Formular wichtig ist. Ich musste den beiden Knöpfen hier einen Namen geben, damit ich wirklich die beiden Knöpfe auch unterscheiden kann, also Refresh und Submit. Ja, aber das ist jetzt der einfache Teil. Wie kriege ich denn jetzt das Cookie tatsächlich gesetzt auf der Serverseite? Ja, es ist ganz schlicht. Es gibt eine Methode, setCookie, indem ich die Parameter übergebe und der muss die natürlich finden. Und wie kann er die finden? Also nochmal überlegen. Ich habe hier ein Formular auf dem Client gehabt, da habe ich die Werte eingegeben. Die gehen über einen GET-Request an den Server. Das heißt, dort sind sie natürlich in dem GET-Array verfügbar, beziehungsweise in dem Request-Array würden sie genauso drinstehen. Und dort kann ich jetzt abfragen, if $get set, was war jetzt das wieder? Also wenn der Set-Knopf gedrückt wurde und nicht der Refresh-Knopf, also wenn der Set-Knopf gedrückt wurde, dann kann ich mir von den Parametern den Key, Value und Time, die drei Dinge, die drei Felder, die dort einzugeben waren, also Cookie-Name, Cookie-Wert und Cookie-Laufzeit rausholen. Dann muss ich die Verfallszeit noch ausrechnen, weil die muss absolut angegeben werden. Das heißt, ich nehme die aktuelle Zeit in Sekunden und rechne, das war in Minuten angegeben, rechne also das, was dort den Minutenwert mal 60 rechne ich drauf. Und damit setze ich tatsächlich dann das Cookie. Also eigentlich ganz, ganz simpel und schlicht. Und damit haben wir also beide Möglichkeiten. Mit dem Set-Cookie kann ich also löse ich auf der Serverseite aus, dass der Eintrag in die Response reinkommt mit dem entsprechenden Cookie-Wert. Und das Auslesen kriege ich eben in dem Moment, wo in meinem Request vom Browser eben Cookies gesetzt sind, über die Cookie-Zeile, kann ich die eben als Bestandteil des Requests genauso wie Parameterwerte und so weiter auslesen und anzeigen. Das war das, was man hier gesehen hatte, das $Cookie. Das Einzige, was vielleicht eben bei den Cookies so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist, sich das nochmal klar zu machen, wer setzt die Cookies eigentlich. Das erste Mal ein Cookie setzen, wird immer der Server und auslesen, tut sie auch der Server und dazwischen speichern tut sie der Browser. Der gibt sie dann zurück an den Server, dass sich der orientieren kann. Ja, also da hilft am besten mal selber ausprobieren, dann kriegt man da schnell ein Gefühl dafür. Ich wollte noch eine zweite Sache schnell machen, das ist interessanterweise bloß ein paar Zeilen HTML und PHP und soll nochmal so ein bisschen zeigen, wie simpel das doch ist mit solchen Mechanismen. Ich will jetzt nicht gerade sagen, Facebook nachzuimplementieren, aber ein Diskussionsforum zu bauen, auf dem Teilnehmer sozusagen in der Webseite ihre Beiträge hinterlassen können. Also das zweite Beispiel, das ich machen will, was natürlich auch mit Datenspeicherung zu tun hat. Ich habe noch nicht eine Datenbank dahinter, sondern ich habe bloß eine schlichte Datei. Soll ein Diskussionsforum sein, in dem habe ich die Möglichkeit, meinen eigenen Beitrag anzugeben, mit Namen und einer Textzeile, kann das eintragen und hier wird mir aufgelistet, was denn bis jetzt beigetragen wurde. Also auch eine simple Sache. Momentan einfach über eine Datei gespeichert. Mit Cookies hat das jetzt nichts mehr zu tun, aber es ist natürlich gut kombinierbar mit Cookies, indem ich zum Beispiel den Namen, den jemand eingegeben hat, könnte ich dann als Cookie hinterlegen und könnte dafür sorgen, dass er dann, wenn er das nächste Mal sich anmeldet oder das nächste Mal die Seite einfach aufruft, dass er dann eben gleich mit dem Namen angesprochen wird. Aber das ist für die jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ja, das ist also so, wie das Forum sich jetzt tatsächlich hier anfühlt. Und ich kann jetzt hier einfach einen neuen Beitrag hier eintippen. Und jetzt, Sie sehen, da bis jetzt gab es hier 4 Beiträge. Und jetzt gehe ich hierher und mache Enter New Contribution. Das heißt, es gibt 5 Beiträge. Und dort unten ist mein 5. Beitrag aus der Vorlesung, den ich gerade eingetippt habe, mit dabei. Und wenn Sie jetzt auf den Rechner übers Netz zugreifen würden, dann hätten Sie natürlich auch diesen Beitrag und können genauso auf dieser Seite das hinterlegen. Es ist ein ganz normaler Webserver, der hier läuft, und tatsächlich könnten Sie den auch von außen ansprechen. Der hat ja eine Webadresse, die verrate ich Ihnen jetzt bloß nicht, weil sonst gibt es wahrscheinlich Durcheinander. Gut. Also eine ganz einfache Aufgabe. Wie macht man denn sowas, wenn man es ganz simpel lösen will, also auf Datenbanken verzichten will? Ich habe eine Datei und da muss das alles drinstehen. Das heißt, ich muss die Informationen jetzt hinterlegen, und zwar liegt die natürlich auf dem Server. Und dort steht zum Beispiel bloß in abwechselnd Name und Beitrag, also immer 2 Zeilen für einen Beitrag, der Name und das, was als Textzeile kam, steht da hintereinander in der Datei drin. So ist es tatsächlich in dem Fall auch. Ich weiß gar nicht, ob ich die Datei jetzt auf die Schnelle finde. Das müsste hier irgendwo unter meinen Sites wahrscheinlich stehen. Forum.txt, genau. Das ist die Datei, die hier auf dem Server liegt. Die liegt neben den anderen Dateien. Das sind PHP-Dateien natürlich. Könnte man auch an einem Pfad natürlich irgendwo anders hin tun. Und Sie sehen, dort ist jetzt gerade meine letzte Eintragung eben als die letzten beiden Zeilen dort eingefügt worden. Also nicht so besonders rätselhaft von der Datenstruktur her. Interessanter ist, wie man das dann praktisch macht. Ich benutze zunächst mal zwei Funktionen aus den PHP-Bibliotheken, die ganz praktisch sind. Das eine ist, den Inhalt der Datei in ein String-Array zu verwandeln. Da ist also jetzt jede Zeile ist ein Eintrag in dem String-Array, das ist durchnummeriert. Und ich kann zählen, wie viele Zeilen so ein Array hat. Das ist also keine Dateifunktion, sondern Array-Funktion. Das lohnt sich so generell einfach zu suchen. Also alle diese PHP-Funktionen auswendig zu können, ist natürlich kein richtiges Ziel, aber einfach mal zu suchen, vielleicht auch nach Beispielen zu suchen, wo jemand mit diesen Funktionen arbeitet, weil viele Dinge sich halt dann unter Verwendung von den richtigen Bibliotheksfunktionen sehr elegant formulieren lassen. Das ist wahrscheinlich die eigentliche Kunst beim PHP-Programmieren oder generell bei so einem Framework, dass man über diese Bibliotheken sozusagen und die Spezialfunktionen, die da drin sind, sich auskennt, nicht so sehr über die Programmiersprache selber. Die ist nämlich ziemlich, ja, so wie alle anderen Programmiersprachen halt auch. Ja, da haben wir ja die Stelle, an der Diskussionsinhalt ausgegeben wird. Wie funktioniert das? Also da steht Current, das ist natürlich zunächst mal HTML, Current Discussion, dann kommt der PHP-Block. Ich nehme die Datei Forum.txt, die wir gerade angeschaut haben, lese die ein, also mache sie auf und verwandle sie in ein Array namens Content. Das ist jetzt, wie gesagt, ein String-Array, in dem ich auf diese, wie man es da unten sieht, einzeln zugreifen kann auf die Zeilen, die da drin stehen. Macht natürlich auch bloß bei einer, sagen wir, halbwegs mäßigen Dateigröße Sinn, dass man das alles in Hauptspeicher lädt. Also wenn das jetzt natürlich eine Datei ist, die viele Megabyte groß ist, dann empfiehlt sich dieses Verfahren nicht. Dann wird man eben doch mit einer Datenbank arbeiten oder mit vielen separaten Dateien. Dann muss man eben an der Datenstruktur was tun. Ja, dann wollte ich rausschreiben, wie viele Beiträge es da sind. Also ich zähle dieses Array sozusagen der Länge nach und teile es durch 2. Das sind, pro Beitrag sind ja 2 Einträge da. Dann weiß ich also, wie viele es sind, und schreib das raus. Mach eine Zeile hier und jetzt kommt die Schleife. In der Schleife gehe ich durch dieses Array sozusagen durch, bis also der Oberzahl der Zeilen, die wir dort drin haben, von 0 bis zur Zahl der Zeilen. Und Schleife mit dem Kleiner abbrechen, dass sie nicht am letzten, das ist immer dieses Problem, ne, dass sie nicht am Schluss drüber rauslaufen. Und jetzt sagen sie Beitrag Nummer und jetzt müssen wir natürlich nicht i ausgeben, sondern wir sind natürlich an der Stelle i halbe sozusagen, weil das i ja immer doppelt zählt, sind immer zwei Zeilen pro Beitrag. Und außerdem wollen wir nicht mit 0 das Zählen anfangen, sondern mit 1, darum schreiben wir i plus 2. Also intern zählen wir schon von 0 ab, aber der Benutzer von draußen soll die als von 1 auf, aufsteigend gezählt sehen, deswegen hier das i plus 2. Und dann greife ich eben auf das Array zu, lese mir die eine Zeile raus und erhöhe gleich mein i, und dann lese ich die zweite Zeile raus und erhöhe das i und erzeuge jeweils eben eine HTML-Zeile dafür. Eigentlich ganz simpel und das ist das, was ja da auch passiert ist. Damit haben wir eigentlich die eine Hälfte schon erledigt. Das heißt, es geht darum, dass wir Dinge anschauen können, die da drin sind. Das war der untere Bereich von der Webseite. Und dann hatten wir oben dieses Formular, in dem wir tatsächlich was eingeben. Und dazu müssen wir natürlich zunächst mal wissen, wie wir das reintun. Ich habe jetzt hier nur mal den PHP-Block und das Formular noch nicht da. Also wie kriege ich eine neue Contribution rein? Ja, das Formular ist ja auf der Client-Seite und schickt einen Request an den Server. Und auf dem Server müssen die Inhalte von diesem Formular ausgewertet werden. Und hier sieht man, was tatsächlich die drei Parameter sind, die hier ausgewertet sind und werden auf der Serverseite. New Contrib ist der Name von dem Button, der dort gedrückt wurde. Name ist der Name, der eingegeben wurde, und Request und Contrib ist die tatsächlich die Zeile und also die Inhaltszeile, der Text, den er reinschreibt. Und jetzt frage ich also zuerst mal ab, wenn dieser Button gedrückt wurde, da gab es jetzt mehrere Buttons drauf, oder ich weiß gar nicht, ob es mehr gibt, aber es könnten mehrere sein, wenn dieser Button gedrückt wurde und dann auch noch Name und Contribution nicht leer sind, sonst macht es auch keinen Sinn, dann mache ich erst was. Also einfach. Und was mache ich? Ich muss mir diese Datei forum.txt natürlich aufmachen und da was anhängen. Da muss man wieder in der Dokumentation suchen, wie geht das, eine Datei zu verlängern sozusagen. Also mit fopen kann ich mir eine Datei öffnen und man kriegt sozusagen einen Handle auf die Datei. Und mit dem Modus append erzeuge ich einen Schreibzugriff, der an die Datei hinten anfügt. Das sind Dinge, die jetzt einfach auch kein Mensch, wenn er das erste Mal mit PHP zu tun hat, so wissen kann. Die muss man eben in der Dokumentation nachlesen. Was man wissen kann, ist, dass es garantiert irgendeine Möglichkeit geben wird, Dateien zum Lesen oder zum Schreiben zu öffnen und an irgendeiner bestimmten Stelle in der Datei zu schreiben. Das haben eigentlich irgendwie alle Programmiersprachen. Und das ist dann sozusagen der Punkt, das zu finden, wie man das konkret macht. Das ist der Job, wenn Sie jetzt irgendeine andere Aufgabe lösen, eben diese Funktion zu finden. Ja, also if-File heißt in dem Fall, wenn also da jetzt bei dem fopen nicht irgendwas schiefgegangen ist, also wenn zum Beispiel die Datei nicht existiert, dann könnte an der Stelle eben die Abfrage ein negatives Ergebnis liefern, dann passiert eben nichts. Und da auch wieder Bibliotheksfunktionen für Dateimanipulation, fputs, das schreibt in die Datei einen String, da muss natürlich der Filehändler hin und es muss der String hinschreiben und da benutzt man auch noch die String-Konkatenation von PHP. Also ich schreibe im Prinzip den Namen rein, variable Name, also das, was der Benutzer als Name eingegeben hat und dahinter eine Leerzeile, dafür benutze ich die Konkatenation. Und dann das Gleiche für die Contribution. Und dann mache ich die Datei auch wieder zu. Dann ist sie eben entsprechend erweitert. Also vielleicht nochmal in die schauen wir nochmal gehen wir ruhig auf den Server, würde ich sagen. Wirklich die Datei, die tatsächlich ausgeführt wird, nochmal anschauen. Forum GHP. Also das ist das Gesamtgebilde dann. Die Fonts ein bisschen größer. So. Das ist jetzt die gesamte PHP-Seite, die es da gibt. Was steht da am oben? Natürlich HTML drumherum und dann kommt dieser PHP-Block, der eigentlich jetzt auswertet, ist denn jetzt dieser Knopf New Contrib da gedrückt worden und gegebenenfalls das einfügt. Dann kommt wieder normales HTML und dann kommt diese Form, die habe ich nämlich vorher auf den Folien nicht gehabt, in dem Fall mit Method Post und da wird ein bisschen formatiert, aber das Entscheidende ist, dass es hier einen Input-Text gibt mit Namen, Name und Contrib, das sind die beiden Beiträge und dass dort unten den Submit-Knopf mit dem Namen New Contrib gibt. Und es ist kein Action-Parameter angegeben, sondern bloß Method gleich Post, das heißt, es wird die gleiche Datei wieder aufgerufen, Forum PHP, und eben mit der Post-Methode, das heißt, der Beitrag steht nicht in der ist nicht in der Kopfzeile zu erkennen. Und dort unten ist der Block, der die eigentliche Diskussion ausmacht, dort unten. Also es ist sozusagen das Auslesen, diese Schleife. Können wir ja nochmal ganz kurz das Beispiel anschauen. Also wenn ich hier irgendwas einfüge, ganz egal was das ist, Enter New Contribution, dann wird es dort unten eingefügt, aber oben in der Kopfzeile hat sich nichts verändert. Das ist also ein Beispiel, wo man genau sieht, das ist dadurch ausgelöst worden, dass hier in der Aktionszuweisung zu dem Formular gesagt worden ist, die Method hier ist Post und nicht Get. Wenn hier Get stehen würde, dann wäre das eben ganz klar in der Kopfzeile zu sehen. Und wenn ihr jetzt die Datei ich jetzt nicht machen, aber wenn ich die Datei hier modifiziere und hier get hinschreibe, dann wird man es natürlich in der Kopfzeile entsprechend hier hinterm Fragezeichen wieder erkennen. Ja, das sollte Ihnen jetzt bloß mal so ein bisschen das zeigen, was da potenziell möglich ist mit serverseitigen Skripten an zwei ganz konkreten Beispielen, die man auch so direkt nachspielen kann. Ich kann Ihnen gerne auch die PHP und HTML-Seiten dazu über einen Webserver zur Verfügung stellen, wenn Sie damit spielen wollen. Also ich kann jetzt Input, den ein Benutzer gibt, erhalten, abspeichern in verschiedenen Formen. In der ganz einfachen Form natürlich implizit durch Cookies. Ansonsten habe ich jetzt eine Textdatei, das kann natürlich komplexer werden. Ich kann eine XML-Datei machen, eine Datenbank und ich kann eben entsprechend Ergebnisse ausrechnen. Und diese Ergebnisse, die ich ausrechne, die zeige ich derzeit, so wie ich es jetzt gemacht habe, in HTML an und könnte natürlich zum Beispiel auch JavaScript erzeugen, das dann im Browser ausgeführt wird. Und ich kann verschiedenste Dinge ausführen, die der Webbrowser mir macht, anbietet, zum Beispiel die Cookies und die Identifikation von dem Browser-Typ zum Beispiel verwenden, wenn ich irgendwie darauf Wert lege, zu wissen, welches Betriebssystem zum Beispiel und welche Browser-Software benutzt wird. Das haben wir hoffentlich jetzt soweit verstanden. Ich möchte ganz schnell noch in ein paar Minuten bloß eintauchen, wenn man jetzt in die Richtung denkt, was hat jetzt so eine PHP-Seite mit Multimedia zu tun? Zunächst mal hat man ja kein Multimedia im Netz, sondern einfach Interaktion im Netz. HTML erlaubt aber Medieneinbettung und prinzipiell, nachdem HTML5 insbesondere schöne Medieneinbettung hat und PHP Interaktivität ermöglicht, bin ich natürlich schon dabei, dass ich verschiedenste Medienanwendungen machen kann. Also zum Beispiel gibt es ja sehr viele medienbezogene Webseiten, in denen ich nach Musik suchen kann, in denen ich Empfehlungssysteme für Musik habe. Also wenn man jetzt an sowas wie Last.fm oder so denkt, da spielt ja das eigentliche Medienabspielen nur eine Randrolle. Das ist so ein simpler Player, den wir jetzt mit unseren paar HTML5-Kenntnissen sofort hinbekommen würden. Und das Entscheidende, die Interaktion drumherum, passiert ja auf der das neue Medium sozusagen auf der Ebene, die wir jetzt gerade angeschaut haben, eben mit Cookies und Hinterlegen von Daten in Datenbanken und so weiter, und Algorithmen, die das auswerten. Also Tagging, irgendwie Korrelationen von Benutzerverhalten, um Empfehlungen zu entwickeln, alles das geht ja eigentlich mit dem, was wir gerade gemacht haben. Und so ist es auch, wenn Sie unter PHP Multimedia schauen, dann finden Sie, dass es gibt ja so Sammlungen von PHP-Skripten, finden Sie, dass da ganz viele Leute schon dran gearbeitet haben und in eben Verwaltung von Videoinformationen, Music Sharing Databases, irgendwelche Medienskripte, vor allem fürs Austauschen und gemeinsame Bearbeiten von Mediendaten liefern. Also das ist zumindest mal eindeutig, dass PHP da natürlich eine sehr geeignete Plattform ist. Dann ist es so, dass Multimedia aber auch in der PHP-Bibliothek unterstützt wird. Zum Beispiel kann ich in PHP sehr wohl mit Bildern arbeiten, was jetzt in erster Näherung mal irritierend ist, weil PHP eine serverseitige Technologie ist und im Prinzip darauf angewiesen ist, HTML zu benutzen. Das wird jetzt zwar gerade mit HTML5 auch ein bisschen besser mit Zeichnen in HTML, aber bis der Standard-HTML, das wir bis jetzt kennen, alles ja sehr textorientiert. Aber tatsächlich ist es so, dass es dieses Image Create gibt, damit kann ich in PHP eine Datenstruktur für ein Bild erzeugen und kann auf diesem Bild Operationen machen. Also zum Beispiel dem einen Datentyp geben, ein JPEG, oder auch wirklich drauf zeichnen. Also das ist hier ein Beispiel, wo wirklich ein Bild sozusagen eine Zeichenfläche kreiert wird, dann eben wirklich zwei Farben festgelegt werden und dann wird sozusagen ein Rechteck gezeichnet mit ganz normalen Computergrafikfunktionen auf dieser Zeichenfläche. Das passiert alles auf der Serverseite und am Schluss wird aus dem Ganzen hier ein Ping-Bild erzeugt. Und vielleicht muss man das nochmal in dem hier anschauen. Der Effekt ist, dass dieses ganze Skript dann sozusagen an der Stelle in der Webseite drinsteht, in der HTML-Seite drinsteht, wo die ein Bild erwarten würde, wo sie ein Bild anzeigt. Da steht also dann ein PHP-Skript, das dann als Ausgabe letztlich eine Ping-Datei liefert. Das ist durchaus möglich, dass Sie also mit PHP auf der Serverseite zum Beispiel Bilder erzeugen. Es gibt auch, und da gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen weg von Standard-PHP, aber es soll bloß einen Eindruck davon geben, was denn tatsächlich möglich ist. Es gibt kein Hindernis, auch andere Multimedia-Plattformen anzusprechen von PHP. Diese Ming-Bibliothek zum Beispiel ist eine Bibliothek, wo ich auf der PHP-Seite mir Shockwave Flash Movie Clips erzeugen kann. Das heißt, der Server rechnet ein Movie Clip aus und er kompiliert das quasi in ein vom Flash Player abspielbares Objekt. Und das wird dann dem Client eben als ein Flash Movie präsentiert, der das dann abspielt, wird aber komplett vom Server berechnet. Da kann man sich jetzt streiten, ob es nicht vielleicht besser wäre, das irgendwie innerhalb von Flash zu machen, also ein interaktives Flash-Movie-Clip-Ding zu machen, weil das hat ja selber auch die Möglichkeit, mit ActionScript ein Programm zu enthalten. Aber das Interessante ist halt wie immer, dass die Berechnung auf dem Server passiert und der Client gar nichts, das Programm selber nicht in die Hand kriegt. Das passiert komplett auf der Serverseite. Darum kann sowas schon interessant sein. Hier wird also jetzt bloß was gezeichnet oder hier wird tatsächlich eine Animation gemacht, dass man sieht hier, ich will nicht ins Detail gehen, aber dass hier ein Shockwave Flash Movie gemacht wird und dass hier eben eine Rotation, eine Skalierung und dann ein Sprung zum nächsten Frame der Reihe nach abläuft. Das heißt, ich kann prinzipiell auf der Serverseite eben auch Multimedia-Objekte erzeugen. Man kann das gleiche jetzt auch bei Audio sich vorstellen, mit MIDI oder so ist das kein großes Problem, die dann im Client abgespielt werden. Insofern alles das, was wir jetzt über Interaktivität mit Texten angeschaut haben, ist relativ unproblematisch auch zu übertragen auf die Interaktivität mit echten Medienobjekten. Das ist halt dann nochmal ein Stückchen aufwendiger und man hat dann alle diese Probleme, die ich auch schon angeschnitten habe mit dem richtigen Player, was mit HTML5 vielleicht besser wird, dann eben auch noch am Hals. Aber prinzipiell ist das möglich. Ja, ich habe das bewusst jetzt am Schluss ein bisschen abgekürzt aus zwei Gründen. Der erste ist, einfach weil es natürlich nach den langen 2 Stunden fast ein bisschen spät wird. Das zweite ist, weil jetzt diese Ming-Bibliothek jetzt auch nichts ist, was jetzt richtig Vorlesungsstoff ist. Eigentlich ist das PHP auch nicht wirklich Vorlesungsstoff. Was ich Ihnen eigentlich klar machen will, ist, was gehört denn alles dazu zu einer kleinen Serveranwendung und wie spielt das zusammen, dass wir sozusagen die Möglichkeiten, die so ein schlichtes und sehr festgelegtes Protokoll wie das HTTP uns bietet, wie kann man das sozusagen ausnutzen, um dann flüssige, interaktive Erlebnisse sozusagen für den Kunden, für den Benutzer zu schaffen, die mit einer Serveranwendung zusammenarbeiten. Und dafür muss man eben dann an manchen Stellen ins Detail gehen. Das werden Sie auch in den Übungen machen. Vielleicht noch ein Punkt, wie es weitergeht. Also zwei Sachen sind natürlich momentan noch unbefriedigend. Das eine ist, wir haben jetzt immer bloß von Dateien geredet und haben gesagt, wenn es große Daten werden, dann nimmt man Datenbanken. Das muss man natürlich auch noch näher anschauen, das will ich auch erklären, also wie das dann funktioniert ganz konkret, dass man auf Datenbanken zugreift in so einem PHP-Skript. Und ein anderes Thema, das ja auch sehr viel mit Multimedia zu tun hat, ist, dass wir im Moment die clientseitige Interaktivität immer noch beschränkt hatten auf dieses schlichte Request-Response-Schema. Also ich muss zu einem Zeitpunkt sagen, so, jetzt drücke ich den Knopf, jetzt wird die Seite neu geladen vom Server und dann ist was anderes. Und wie Sie von, was weiß ich, Facebook oder Gmail oder vielen anderen Anwendungen kennen, ist es ja möglich im Browser, dass die Seite, ohne dass ich was tun muss fürs Neuladen, plötzlich anfängt von sich aus was anzuzeigen. Dass in der Facebook-Seite plötzlich der Online-Status von irgendwelchen Freunden erscheint oder Aktivitäten, die anderen gerade gemacht haben, mehr eingeblendet werden. Da ist ja nochmal was grundsätzlich anderes, weil wir dort eben nicht mehr dieses Request-Response-Schema haben. Bis jetzt, so wie ich das HTTP erklärt habe, muss ich ja immer zuerst das Holen sozusagen, die Information, das aktualisiert wird. Und das ist ein ganz großer neuer Sack natürlich an Themen. Ganz konkret, wenn wir uns da mit dem Ajax ein bisschen befassen und es insbesondere halt, wie das JavaScript in die ganze Interaktion damit reinspielt. Also es gibt schon noch das eine oder andere zu tun. Aber ich glaube, für die Übung gibt es auch jetzt genug Material an der Stelle. Also für heute Dankeschön und ich mache wieder um 10:00 nächste Woche weiter. Danke.